Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, bei einer neuen Ausgabe der Cinematic Smash Brothers. Wir sind heute bei der dritten Episode angelangt und wir haben wieder ein paar heiße Fragen, die meine Kandidaten diskutieren dürfen. Unter anderem machen wir uns auf die Suche nach dem letzten Jedi. Wir suchen nach einem perfekten Film für Donald Trump oder wir suchen nach einem romantischen Ort für den vergangenen Valentinstag. Auch diese Woche habe ich mir wieder drei fulminante und wunderschöne Gäste ausgesucht. Und da haben wir zu meiner Linken den von Serienjunkies bekannten Felix Böhme, der unter anderem für den Game of Thrones Podcast zuständig ist oder auch jeden Mittwoch in der Nerdstube zu sehen ist. Hallo Felix.
Hallo, ich freue mich sehr hier zu sein. Hallo.
Hallo Felix. In der Mitte haben wir einen jetzt schon alten Bekannten. Oh. Ja, er war letzte Woche dabei.
So alt bin ich nur auch nicht.
Und er ist diese Woche wieder dabei, der Mann für den Gartenbau und für die Kinokasse. Es ist Thomas Kohl. Hallo Thomas.
Hallo, ich freue mich wieder hier zu sein.
Und zu meiner Rechten haben wir eine Premiere. Es ist die erste Cinematic Smash Sister bei den Cinematic Smash Brothers. Bei den Serienjunkies ist sie vor allem hinter der Kamera und hinter dem Podcast-Ton bekannt. Aber hier darf sie rege mitdiskutieren. Und das ist Anne-Kathrin. Hallo.
Hallo.
Oder Anne.
Ja, eigentlich nennen mich tatsächlich so ziemlich alle Anne. Aber du kannst mich auch hochoffiziell Anne-Kathrin heute nennen. Natürlich.
Ich schau mal, wie es kommt. Ja?
Die Kibbelt halt. Ja.
Die der Böhme da drüben soll die Klappe halten. Hey, mein Name ist nämlich übrigens eigentlich auch Felix Böhme.
Wow. Ja, also ja. Wir gehen gleich.
Ich bin vor allem hier, um Felix Böhme ein paar aufs Maul zu geben.
Ich bin ja eigentlich ein sehr, sehr harmoniebedürftiger Mensch. Deswegen dieses Format, das erschließe ich mir noch nicht.
Ja.
Aber ich werde mein Bestes geben.
Genau, für jeden, den es ähnlich geht wie Felix. Das hier ist übrigens kein klassischer Podcast, in dem man sich zwei Stunden lang über ein Thema so Larifari unterhält. Hier geht es ein bisschen heißer her. Hier
wird Larifari diskutiert.
Hier wird nämlich Larifari im Alltempo diskutiert. Cinematic Smash Brothers ist ein Movie-Game-Show-Podcast, in dem wir verschiedenste Fragen diskutieren. Und nach jeder Runde werde ich meine professionelle Klingel zücken, die so klingt. Und einen Gewinner bestimmen. So dabei kommt es mir aber nicht auf die genannten, einfach gewählten Antworten an, sondern es kommt mir auf die Argumente an, ja? Dann also argumentiert gut. Wir haben auch letzte Woche wieder einen Haufen Zuschriften bekommen, was vor allem Fragenvorschläge angeht. Und da bedanke ich mich immer sehr. Wir hatten letzte Woche, glaube ich, zwei Vorschläge umgesetzt. Und das finde ich immer sehr gut. Also wenn ihr, liebe Zuhörer, Fragen habt, die hier diskutiert werden sollen, immer bei Facebook, bei Soundcloud meinetwegen auch, oder bei Twitter einfach immer herschreiben. Und wenn euch das Ganze hier gefällt, dann könnt ihr uns auch immer gerne ein paar gute Wertungen da lassen, vor allem bei iTunes. Da freuen ich mich und da freuen wir uns immer sehr drüber. Ja? Haben wir das alles geklärt, dann können wir langsam mit der ersten Frage
anfangen. Aufregend.
Oh Gott, ja. Yeah.
Und zwar, diese erste Frage kommt auch schon direkt von einem Leser, und zwar von Giant Ferraris, ja. Den vielleicht so mancher kennt.
Das alter also Ego
bisschen,
von John Ferrari.
So ein bisschen klingt wie Felix Twitter-Handle John Ferrari.
Ich kenne ihn nicht.
Du kennst ihn nicht?
Melde dich bei mir.
Würde ich jetzt auch.
Ich glaube, sein anderes Kürzel ist S. Giant Fair. Das habe ich schon öfter
ach ja,
gesehen.
Den habe ich auch schon.
Und das heißt gesehen. Eigentlich Giant Ferraris, habe ich jetzt gesehen. Ja. Okay. Und deshalb darf Felix jetzt auch die erste Runde anfangen. Und
ja.
Die Frage ist, also es ist keine Frage, es ist mehr eine Aufforderung. Uns steht ja der nächste Star Wars Teil 8 Ende des Jahres bevor. Mit dem bedeutungsschwangeren Titel The Last Jedi. Und ich hätte gerne von euch einen Pitch. Soll der Plot von The Last Jedi aussehen? Stellt euch vor, J.J. Abrams ruft euch an und sagt, ach Gott, oh Gott, oh Gott, mir ist mein Drehbuchautor abgekommen. Felix, Thomas, Anne, ihr seid am Ball, ja? Endlich könnt ihr Star Wars so machen, wie es sein soll. Also, wie soll der Film aussehen? Und vor allem, wer ist The Last Jedi? Und Felix fängt an.
Ja, ich würde dem guten J.J. Abrams erstmal sagen, bleib ganz ruhig, mach einfach das, was du beim ersten Teil gemacht hast. Wir kopieren einfach, ganz easy, Empire Strikes Back. Voll locker, einfach wirklich, also wir haben es ja gesehen, bei Force Awakens war nichts anderes als eine neue Hoffnung, nochmal neu aufgelegt. Ich würde es jetzt genauso machen bei The Last Jedi. Wir fangen einfach damit an, dass wir eine riesige Schlacht sehen, vielleicht nicht auf dem Eisplaneten, aber so, ich habe an sowas Tropisches gedacht, so ein bisschen, aber das hatten wir jetzt bei Rogue One, aber ich finde das Setting eigentlich ziemlich cool. Da geht's ordentlich zu. Auf der einen Seite haben wir die neue Rebellion um Finn, Chewie und Poe Dameron. Auf der anderen Seite haben wir die böse First Order mit, wie heißen die alle, Supreme Leader, Snoke, General Hux, Kylo Ren und hast du nicht gesehen. Und Captain Phasma, ganz wichtig, wird eine größere Rolle spielen. Ja, die ballern sich da so ein bisschen. Es ist ganz furchtbar. Wirklich, es sieht nicht gut aus für die Rebellen. Und wirklich, die First Order, die ist langsam im Kommen und hat die Überhand. Und das Drama spitzt sich mehr und mehr zu. Zur gleichen Zeit nimmt die gute Rey Luke Skywalker Huckepack und trägt ihn über irgendeinen Planeten und trainiert mit ihm. Hebt, keine Ahnung, so ein paar alte Steine aus dem Sumpf oder so. Oder vielleicht so ein altes Raumschiff, was weiß ich. Und sie trainieren halt in einer coolen Montage. Irgendwie 80er-Jahre-Klänge oder so. Das ist halt richtig gut abgeht. Ja, das finde ich eine gute Idee. Irgendwas von Survivor.
Thomas hilft schon, sehr gut.
Ja, und dann sieht es halt wirklich düster aus für die Rebellen, ne? Es spitzt sich so sehr zu, dass halt wirklich die First Order fast schon davor ist zu gewinnen. Und dann, aber dann mobilisiert sich nochmal die Rebellenarmee, ja? Es gibt auf beiden Seiten Verräter, sowohl bei den Rebellen als auch bei der First Order. Ich habe da ein paar Kandidaten im Blick. Ich möchte es aber noch nicht spoilen, weil ich glaube, ganz ehrlich, das wird die Idee werden, die J.J. Abrams auch adaptieren wird. Und im letzten Moment wechselt Kylo Ren aber die Seite.
Oh mein Gott.
Nein.
Doch. Hey, what? Doch. In Wirklichkeit ist er doch kein so Art Sith-Mensch, sondern eher ein Jedi. Und zusammen mit Rey und Luke Skywalker bildet er die letzte Bastion gegen die geheime Sith-Armee von Snoke, die er insgeheim aufgebaut hat. Und so treten die letzten Jedi, Mehrzahl, nicht der letzte Jedi, sondern The Last Jedi, Mehrzahl, Plural, treten halt gegen die Sith-Armee von Snoke an. Und das Ende, ich möchte es mir gar nicht ausmalen. Es wird einen riesigen Cliffhanger geben und dann wird es im 9. Teil aufgelöst. Das ist mein Pitch zu Star Wars Episode 8, The Last Jedi.
Der kürzeste Pitch von allen.
Thomas.
Hast noch nicht alles gehört. So, der Film fängt da an, wo die letzte Episode aufhörte. Wir haben Rey im Training bei Luke. Ohne Huckepack und ich glaube auch ohne Raumschiffe aus dem Sumpf ziehen, weil das Ganze ja eher nach Inseln und dem Meer aussah. Parallel dazu haben wir Kylo im Training bei Snoke, weil da wollte er jetzt letztes hin. Wir merken bei diesen ganzen Trainingsmontagen, Luke hat ein bisschen Bruch gehabt mit der hellen Seite der Macht. Er ist eher so als grauer Jedi zu bezeichnen. Und auch bei,
also nur mal kurz, Luke ist ein grauer Jedi jetzt.
Ja, eher. Also ich möchte mich jetzt da jetzt nicht mit den Fanboys in Diskussionen abwandeln. Nee,
vielleicht
mit
Fangirls.
War nur eine kurze Nachfrage.
Ja, Kylo, haben wir ja gemerkt, ist nicht wirklich so böse, wie er, nicht der Cis-Mensch, wie er gerne wäre. Es wird halt auch nochmal gezeigt. Wir haben parallel dazu einen Nebenplot. Poe und Finn haben lustige Space-Adventures irgendwo. Scouten, keine Ahnung, Best Super Friends in Space, scouten eine Basis aus oder irgendwas. Auf alle Fälle kommt es dann später zu einer Konfrontation zwischen Kylo Ren und Rey. Dabei wird Rey verletzt, wird wütend. Wir wissen alle, Wut ist schlimm, Wut macht böse. Wie der Kampf genau abläuft, natürlich episch und mit vielen Lichtschwertern. Endet auf alle Fälle mit einer verletzten Rey und einem handamputierten Kylo Ren. Als wunderschöne Star-Wars-Anspielung, weil immer eine Hand abfallen muss bei irgendjemandem. Wie George Lucas so schön sagte, it's sort of like poetry, that it rhymes. Auf alle Fälle wird dann kurz Wunden geleckt zurückgezogen. Dieser ganze Film kulminiert halt in einer großen Kampfszene. Wir haben dann Rey und Luke sowie Snoke und Kylo Ren am selben Ort. Mhm. Snoke merkt, dass Rey leicht in Richtung der dunklen Seite korrumpiert ist und versucht, da weiter reinzuhängen. Kylo Ren, Moment ganz kurz, ich habe es mir aufgeschrieben. Genau, nein. Bei dieser ganzen Kampfhandlung kommt es dazu, dass Rey Luke Skywalker tötet. Bumm. Schock. Super, um nochmal Merchandise und sonst was zu verkaufen. Auf alle Fälle, das hier parallel dazu stirbt Princess Leia bei den Kampfhandlungen im Weltall. Haben wir gleich noch Carrie Fisher mit würdevoll abgeführt. natürlich einen heldenhaften Tod.
Es macht Bumm im Weltraum.
Genau. Auf alle Fälle kriegt Kylo Ren das alles mit und ist halt dann, er merkt, um Gottes Willen, das geht hier alles nicht. Ich habe fürchterliche Fehler gemacht. Wir machen halt eine ganze Redemption-Story, wie halt auch ganz am Ende mit Darth Vader war. So, wir haben jetzt Rey bei Wie heißt der nochmal? Der Snoke hat einen Titel und zwar?
Das ist Supreme Leader, wenn ich kurz helfe.
Supreme Leader Snoke, danke.
Voll cool, Felix, du weißt alles.
Supreme Leader Snoke. Auf alle Fälle schnappt sich Snoke Rey und die beiden fliehen von der explodierenden Raumstation in mindestens Planetengröße, weil wir müssen ja immer größer werden, das ist ja immer in Star Wars. Kylo besinnt sich dann und wechselt quasi zur guten Seite über. Er geht dann noch mal in den letzten Szenen des Films die Stufen seiner Vergangenheit, das Training bei Luke Skywalker, geht noch mal auf den alten Jedi-Tempel, wo der Luke saß und so weiter und so fort. Kriegt dann da Visionen in Form von Force Ghosts, die ihn dann quasi trainieren und aus ihm den letzten Jedi machen.
Okay.
Wer wird nochmal der letzte Jedi?
Kylo Ren.
Ein kurzer Pitch von Thomas, nach einem kurzen Pitch von Felix und ein kurzer Pitch von Anne.
Und jetzt kommt der allerkürzeste Pitch von allen. So, wir haben uns viel von Krachbomben und großen Todessternen und allen möglichen gehört. Ja, so. Wir sind ja aber auch nicht mehr in den Ende der 70er, Anfang der 80er, sondern glücklicherweise 2017. Auch wenn sich natürlich History leider immer selbst wiederholt. Ich habe mir das Ganze ein bisschen anders vorgestellt. Auch, ich glaube, ich roll das Pferd mal von hinten auf, wie ich immer so schön sag. Ich sag euch mal am Anfang, wer mein Last Jedi ist. Und zwar habe ich mich da auf eine Person besonnen. Und zwar ist das bei mir Luke. Genau. Und zwar aus dem Grund, weil Luke so von der alten Riege ist. Das ist so der Letzte irgendwie, der halt, keine Ahnung, noch von dieser alten Bruderschaft hauptsächlich irgendwie da noch übrig ist. Heißt aber nicht, dass der ganze Film dann natürlich um ihn gehen soll. Nein. Ich möchte, dass Luke vielleicht, keine Ahnung, gegen Ende oder auch schon Mitte des Films abtritt. Ich wollte da jetzt kein großes Ding draus machen. Ich denke, dass es eher sowas Obi-Wan Kenobi oder sogar ja Yoda-mäßiges hat. Also nicht so wichtig. Genau. Und dann habe ich hier aufgeschrieben, in tollem Ansprech, Luke stirbt. Danach gründen Rey mit Leia zusammen eine supergeile neue Jedi-Crew. So stelle ich mir das nämlich vor. Weil ich meine, auch wenn die gute Carrie Fisher leider ja aus dem Leben geschieden ist, hat sie ja bei dem Film noch mitgewirkt. Und ich hoffe, dass die ganze Mannschaft noch nicht wusste, dass sie leider an einem Herzinfarkt in einem Flugzeug sterben wird. Und sie auch noch weitergedacht haben. Weil ich möchte eine coole, neue, moderne Jedi-Crew sehen mit Rey als tatsächlich auch machtbehaftete, gute Person. Keine Schwarz-Weiß-Malerei, keine Ahnung. Also da, sie soll auch ihre Facetten haben. Aber das würde ich einfach gern sehen. Genau. Und das ist mein erster Pitch an J.J. Abrams. Wenn er sich mit mir auf Kaffee treffen will, können wir da noch gerne in die Tiefe gehen. Ich glaube, bei euch beiden hätte er auf jeden Fall nach 5 Minuten aufgelegt.
Dann bitteschön.
Ich finde das sehr frech, was da von der anderen Tischseite rüberkam, gerade eben. Sehr anmaßend. Aber, also ich weiß nicht, Anne. Ich fange mal bei dir an. Wenn ich anfangen darf?
Ja. Leg los.
Die Jedi-Crew. Bestehend aus Rey und Leia war's, ne? Finde ich so ein bisschen vage. Das geht mir so, hört sich so ein bisschen an wie Thelma und Louise in Space, was ich jetzt nicht so interessant finde. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, es war mir so ein bisschen nicht genug Futter. Ich kann mir nicht vorstellen, was das für ein Film dann wird.
Du musst dir den großen Gedanken dahinter halt vorstellen. Weißt du, ich meine, klar, du siehst jetzt nur die beiden. Ich meine natürlich, dass quasi Rey in agierender Rolle und mit Leia quasi als Beraterin das Ganze aufbaut. Ich meine, es wird ja wohl noch mehr Jedi oder machtbehaftete Menschen im Universum geben. Ich möchte da auch Außerirdische sehen und Vielfalt und ganz viel geilen Scheiß. Und ich möchte quasi so eine, ja, ich
du
möchte einfach so eine
dich
angefangene,
aber an Order 66,
ich
ne?
möchte noch ausreden. Ja, ich möchte einfach so eine, ja gut, dann hättest du aber auch keine Rey, die jetzt irgendwie trotzdem irgendwie was mit Macht zu tun hat, ne? Genau. Und,
wir reden ja von Jedi.
Ja, genau, wir reden von Jedi, so einer alten komischen Religion, die sich irgendwelche, keine Ahnung, wahrscheinlich grauhaarigen Midichlorianer-Männer mal ausgedacht haben.
Darf ich mal ganz, sie hat das böse Wort mit M gesagt.
Ja. Darf ich mal ganz kurz nur nachfragen, Jedi und, also was ist jemand, der die Macht hat und weder Jedi noch Sith ist, was ist das eigentlich? Gibt es da eine Bezeichnung?
Nee, da gibt es keine Bezeichnung.
User.
Ich meine nur nicht, dass wir jetzt, weil der Film ja auch The Last Jedi heißt, nicht, dass wir jetzt da zu sehr vermischen. Da wollte ich, glaube ich, nur. Also ist denn deine Jedi-Crew, sind das denn doch Jedis? Dann wäre Luke ja gar nicht der letzte.
Ja, also Jedi halt quasi im Sinne von neue Gruppe quasi, die sich zusammentun, weil sie diese Fähigkeit haben und dann was Neues
ohne,
aufbauen können.
Also eher Bezug auf den
Jedi
alten.
Jedi 2.0. Ich glaube, ich bin quasi eher bei dem Begriff so. Deswegen ja. Auch Luke, der jetzt letzte Jedi, weil er ja noch als Jedi ausgebildet wurde. Und keine Ahnung, Rey und ihre ganzen anderen Freunde und Freundinnen, die sie noch findet, die würden sich dann vielleicht, keine Ahnung, müssen wir uns das ausdenken. Ich möchte sie nennen.
Knights of Rey.
Rainbow Rangers.
Oh, wow, das ist
nicht so schlecht.
Rainbow ja, mit E geschrieben wie Ray?
Ja, natürlich.
Okay, das ist tatsächlich jetzt.
Also Rainbow Rangers.
Ja, Kudos cool. dafür, aber es ist mir nach wie vor ein bisschen dünn von der Story.
Du bist mir auch ein bisschen zu dünn.
Ja, ich bin halt ein Lauch, ich stehe dazu. Aber ich mach gleich weiter bei Thomas, ich habe ihm ein paar Sachen aufgeschrieben.
Hau raus.
Pass auf, du hast irgendwas von Space Adventure mit Finn und Poe erzählt.
Yo.
Was? Also ich weiß, das finde ich auch so ja, dahergelaufen, was also die gehen auf irgendeine Basis, ja, machen irgendeinen Quatsch. Sie scouten eine Basis
aus, was macht man in der ersten Hälfte von einem Star Wars
Film? Ich finde das auch so, das reicht mir auch irgendwie noch nicht so richtig. Also ihre Bedeutung dann in diesem Film ist für mich, also in deinem Pitch nicht so wirklich.
Welche ist die Bedeutung, ich habe ein Problem mit den Charakteren, ja. Was ist die Bedeutung von den beiden Charakteren?
Ja, gut, das ist ja nicht jetzt unser, naja. Das ist das generelle Problem, richtig, ja. Richtig. Unsere Aufgabe war ja so ein bisschen den Charakteren.
Konsequent weitergeführt.
Okay, übrigens, gehst du so raus. Okay.
Nee, ist ja in Ordnung. Aber ich mein, die beiden sind auch noch da.
Ja.
So war es ja in der Episode davor okay. auch.
Felix, du teilst es hier auch ganz schön aus. Ne? Ich ja, meine, was du hier machst, ist halt safe.
Angestechelt.
Pass auf, Safe Play. Ich meine, du gehst halt zu J.J. Abrams und sagst, hier, guck mal, ich meine, klar, Star Wars macht das gerne. Ich gebe dir was es auch schon mal gab, und zwar 1:1. Und ich weiß nicht, ich denke, weißt du, gegen irgendwie farbenfrohe, kreative, neue Ideen, die vielleicht auch funktionieren können und vielleicht nicht so ganz in die gleiche Kerbe wie früher schlagen, ziehen da vielleicht ja. doch ein bisschen mehr. Beziehungsweise, ja.
Problematisch ist aber da halt, die Hauptepisoden sind ja wirklich, das ist ja dieses Star Wars Continuity, es ist ja wirklich dieses Kreise in Kreisen in Kreisen, es bezieht sich alles auf sich selbst. Bei einem Episodenfilm definitiv cool, Girl Power und sonst was.
Bei einem Hauptfilm nicht?
Na, ich fürchte, da ist dieses Repetierende schon angebracht.
Also ich sehe bei meinem Konzept
Girl Power immer und überall. Bam, bam, bam.
Eine finanzielle Strahlkraft auch für Disney, die wahnsinnig interessant natürlich die ist. Die wollen Kohle machen und das ist die sicherste Nummer, das zu recyceln, was alle lieben. Wir haben es gesehen beim 7. Teil. Es wird bei dem Empire ist natürlich der beste Star Wars, sage ich jetzt einfach mal so.
Da möchte ich dir zustimmen.
Ja,
deswegen auch bei mir die Analogien
zu Empire. Ich sehe das Risiko ganz frech, wirklich diesen Film so zu kopieren, wie ich das vorgeschlagen habe. Aber gerade weil halt der so beliebt ist, so ikonisch, und wenn man dann noch die ganzen ikonischen Bilder kopiert, glaube ich, wird das bei den Leuten einfach oben wieder so Klick machen und die werden erst ein Jahr später merken, verdammt, das ist ja genau das gleiche wie schon mal. Ich bin trotzdem dreimal reingegangen, so wie ich zum Beispiel.
Ja, ich meine, ich bin auch viermal in den Film gegangen. Aber was nämlich anders ist, und ich meine, ich gebe dir auch recht, und ich mag auch, ich meine, ich bin mal mit den Star Wars Filmen, das ist halt mein zu Hause, klar, die habe ich 300 Mal gesehen und ich mag auch The Empire Strikes Back sehr, sehr gerne. Aber was ist neu an dem neuen Star Wars? Und ich meine, das hatte ich damals auch schon gesagt. Du hast halt einfach, also ich als Frau, manche von euch haben schon gemerkt, hier sitzt jetzt heute eine Frau, ich habe mich so abgeholt gefühlt, auch durch Rey und einfach, keine Ahnung, eine starke Frauenfigur und sonst irgendwas. Ich stimme dir zu, Moneten kannst du auch am besten mit Sachen machen, die Leute schon gesehen haben. Aber die Charaktere und wie sie aufgebaut sind, in sich, da wünsche ich mir Veränderung. Und ich meine, dass den Ansatz, den haben sie ja auch gefahren mit Rey und auch mit Finn tatsächlich, dass das einfach in eine andere Richtung geht.
Das Problem ist aber Risiko und Disney.
Ich sehe noch ein Problem.
Glaube ich, lieber die sichere Schiene.
Ich glaube, Disney fährt gar nicht so krass die sichere Schiene.
Ja, wenn wir uns nicht einig werden, habe ich noch was über Thomas seinen Film zu sagen. Mir wurde irgendwie zugetragen, dass ich mir hier Notizen machen soll.
Mach ja irgendwas auf. Und du sollst gar nichts, du bist ein eigener Herr.
Stimmt.
Das sind Tipps.
Es war ich und deswegen
Henning ist der E-Mail-Schreiber.
Mir ist aufgefallen, bei dir ist sehr viel Tod und Verderben drin.
Und bum bum krach.
Das finde ich teilweise
wirklich. Empire-Anspielung, düsterste der ersten
schon,
Trilogie.
Schon.
Wenn wir da Anleihen machen, muss das auch ein düsterer Film sein.
Das stimmt, es müsste der düsterste der neuen Trilogie werden, da gebe ich dir recht. Aber das hat sich so ein bisschen inflationär angefühlt, was du da gepitcht hast. So, okay, wenn wir mal nicht weiter wissen, dann bringen wir einfach wieder einen Charakter um. Den
George alle Lucas zu zitieren, there's a lot of they fight in there.
Ja, ich bin trotzdem, da gebe ich Anne wieder ein bisschen recht, ein bisschen Hoffnung darf da sein, klar, ist eine neue Hoffnung. Da war Hoffnung gegeben. Mhm. Empire Strikes Back, das Empire sind die Bösen, die mussten da zurückschlagen im wahrsten Sinne. Aber hier sehe ich tatsächlich die Möglichkeit, Hoffnung schon
erinnern
im Titel.
Erinnern wir uns an die letzte Szene aus Empire?
Zurück.
Das würde ich quasi einmal umgekehrt machen, dass der First Order sich außerhalb der Galaxis zurückgezogen hat und die Galaxis.
Das ist auf jeden Fall wahnsinnig innovativ. Hm.
Ja, ich bin mir da.
Aber selbst, wie gesagt, Star Wars hat mich überrascht. Ich meine, Star Wars hat mich, ich gebe euch recht, die Story, das Storytelling und der ganze Plot-Twist, das war natürlich alles das Gleiche, nur in 2016. 2015. Aber was halt anders war, ist halt einfach die Charaktere, die auftauchen. Es ist einfach, also wie gesagt, das habe ich jetzt ja schon dreimal gesagt. Und das ist einfach was, worauf ich mich stütze. Und genau, weil ich klug bin, sammle ich eure guten Ideen ein und kombiniere sie mit meiner vielleicht dünnen Story und gehe dann zu J.J. Abrams.
Eine kleine Nachfrage hätte ich, habe jetzt viel über die Plots gehört, über die Vor- und Nachteile. Ich hätte gern nochmal von jedem so ein bisschen Bezug zu dem Titel, warum ihr euch für diesen letzten Jedi entschieden habt und warum das sozusagen die beste Lösung für den Titel ist.
Darf ich vorher noch fragen, wen Felix in Carbonit einfrieren würde? Oder auch du, Thomas?
Irgend so ein Typ, der in irgendeinem Schiff halt mit rumsitzt oder so eine Nebenfigur. Who cares?
Space Adventure.
Ja, genau. Space Adventure mit Finn und Poe.
Okay.
Adventure Time mit Finn und Poe.
Awesome.
Genau so. Ja, so ich kurz, weil ich auch vorhin angefangen habe.
Lass ich kurz machen, wie ihr wollt.
Ja, ich finde halt einfach die Idee, dass es halt mehrere Jedi sind, dass man halt gerade dann noch im deutschen Titel dann noch diesen kleinen Twist hat, den halt die Engländer bzw. die amerikanisch oder englisch sprechende Menschen nicht haben, da sie kein wunderbares Plural-S besitzen, finde ich das eigentlich eine nette Überraschung, wenn es dann so kommen würde. Und deswegen fände ich das auch ganz cool, wenn wir dann eine Gruppe an Jedi haben und die nochmal wirklich sich mobilisieren und gemeinsam dem Bösen entgegentreten. Ob das dann klappen wird, das wird man sehen. Aber ich finde es spannender, als wenn es wirklich nur diese eine fixierte Person ist. Lass es lieber wieder eine Gemeinschaft sein. Lass uns diesen Jedi-Orden, der zerstört wurde, wieder aufbauen. Ist natürlich auch wieder mit ein bisschen Blick auf die Zukunft von Star Wars. Ja, es gibt noch Jedis, wir können noch mehr Filme darüber machen. Wir können noch mehr Kohle schaufeln. Perfekt, wunderbar. Deswegen für mich auch so ein bisschen eher die letzten Jedi als der letzte oder die letzte Jedi.
Thomas?
Ich finde halt die Analogien zu der ganzen Darth Vader Sache mit dem Redemption Plot sehr, sehr schön Star Warsig. Dadurch, dass wir halt die ganzen Force Ghosts am Ende hätten bei meinem Pitch, wäre es ja auch im Endeffekt die alten Jedi lehren einem neuen Nachfolger was. Ich weiß jetzt nicht, fantheoriemäßig ist dieses Plural-S ja oder nein für mich schon ein bisschen zerredet. Deswegen weiß ich halt nicht, ob das noch ein großer Twist ist, dass es mehrere sind oder nicht. Ich meine, wenn man genug liest, da wird als erstes mal denkt dran, das hat kein S, ne?
Ja, ich bin einer von denen, der das geschrieben hat.
Aber würde es heißen, die letzten Jedis? Um Gottes Willen bitte nicht. Es wäre die letzten Jedi.
Genau, nur der Artikel würde sich ändern.
Aber ja. Im Deutschen sagt man Jedis und
nee, im Deutschen sagt man Jedi.
Jedis, auch die
Singular Plural gleichzeitig, ne? Auch im
Deutschen. So geil, weil ich habe letzten gerade einfach weg, es war nur die Jedi. In meinem Kopf.
Ja. Glück. Aber es gibt noch keinen offiziellen deutschen Titel.
Nee, genau. Nee, gibt's nicht. Ich glaube, weil sie immer noch grübeln, wie sie das lösen.
Ja. Das ist halt das genau. Sprachliche. Ach,
ihr wurdet wirklich angerufen.
Ja. Ja. Aber ich meine, das ist ja auch was tatsächlich, weil du halt auch weiter. Die letzte Jedi, der letzte Jedi oder ne, das ist halt das Ding. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie es der letzte Jedi tatsächlich nennen und dann gab es den krassen Shitstorm, wenn es doch Rey ist. Ja, ich sag auch nochmal ganz kurz, warum ich mich für Luke entschieden habe. Also mir ist gerade ein bisschen auch das Herz aufgegangen, als Felix sagte, eine Jedi-Gruppe, die gemeinsam kämpft. Und im Endeffekt habe ich mir auch was Ähnliches ausgedacht. Ich nenne es nur nicht mehr Jedi, sondern ich nenne es Rainbow Ranger.
Also vorher ist noch die Jedi-Crew.
Genau, das war ja mein grober.
Das war der Arbeitstitel.
Genau. Und warum habe ich mich für Luke als letzten Jedi entschieden? Klar. Ich meine, es ist der letzte ausgebildete Jedi, den wir aus den alten großen Filmen einfach kennen. Episode 7 endet damit. Diese schöne Lichtschwertszene, wenn sie da auf dem, muss ich gleich meinen, am Cliff stehen. Also sehr, sehr toll und genau. Ja, ich habe auch tatsächlich eine Weile lang an Leia gedacht, aber die hat halt, also ich hoffe auch ein bisschen, dass sie die irgendwie mit Jedi füttern noch, also mit Macht, weil das würde ich so gerne wissen.
Hier ein Löffel Midi-Chlorians.
Nee, ich würde so gerne wissen, wie, ob die überhaupt irgendwas kann oder ob die das nur spürt, ob die nur Erschütterung spürt, das wäre so, ich weiß nicht, so.
Ja, Yoda hat sich nicht eindeutig geäußert dazu, ne?
Aber natürlich hat die auch die Macht, die sind Zwillinge, die sind verdammt nochmal Zwillinge. Ja gut, reicht dir das als Antwort?
Ja, gut. Ich glaube, das reicht mir. Und ich glaube, ich müsste jetzt auch mal den Gong betätigen.
Ja, oh mein Gott. Nicht den ganzen Tag oder den ganzen Abend hier über die Jedi sprechen.
Nee,
schönes
aber
Thema, aber.
Es ist echt ein
Hast du uns ausgewählt, weil wir alle die Jedi mögen?
Es ist auf jeden Fall, es ist wirklich wieder einmal, wie jede Folge, beginnt auch diese mit einer sehr schwierigen Runde. Ich fand es auf jeden Fall interessant, wie unterschiedlich ihr die Antworten auf die Frage nach dem letzten Jedi gewählt habt. Und fand auch jeden Plot echt interessant. Puh, das ist echt schwer. Ich glaube, was bei Anne ein bisschen problematisch war, dass der Plot wirklich etwas dünn war. Ich mochte dein Ende. Ich mochte, dass du die Innovation der weiblichen Protagonistin aufgenommen hast, total. Ich sehe es ein bisschen als schwierig an mit Prinzessin Leia. Ich meine, Carrie Anne Fisher ist gestorben. Heißt sie Carrie Anne?
Nein, Carrie.
Nur Carrie.
Carrie Fisher. Carrie Anne Moss gerade fusioniert.
Das wussten die doch noch nicht.
Ja, genau, aber ja, es sollte ja noch einen neuen Teil geben. Also ich meine nur, wenn das eine Supercrew wird, das könnte schwierig werden. Und ob man nochmal eine computeranimierte CGI Carrie Fisher...
Also ihr könnt es nicht sehen, aber ich habe hier mit Leia auch in Klammern geschrieben. In Klammern, beratende Funktion.
Ich habe keine Klammer bei dem Pitch gehört und die Diskussion ist vorbei. Okay.
Okay.
Somit ist bei mir zwischen Thomas und Felix die Diskussion. Ich dachte erst, Felix lümmelt sich so ein bisschen um die Frage herum mit seinem Plural, weil ich dachte auch, es heißt Jedis und dachte, was soll das? Aber es ist gar nicht so blöd, diesen Plural so zu nehmen. Thomas hatte diesen Vorteil, er hat den doppelten Seitenwechsel, er hat nochmal Snoke mit reingenommen. Heißt das Snoke? Ja. Gott, diese Namen, ich komme echt durcheinander.
Spock.
Spock. Ich habe übrigens, das wäre meine favorisierte Antwort wäre, Spock taucht auf und er ist der letzte Jedi. Aber schade.
Kleiner hinter den Kulissen Anspieler, Herr Henning hat sich das nur ein paar Mal von mir gewünscht, dass ich doch bitte von Spock mache. Genau. Ist ja alles gebrainwashed.
Ich habe mir gesagt, das haben alle vorgeschlagen, deshalb geht's nicht.
Ja, genau. Sehr gut.
Wie gesagt, und deshalb war es... fand ich das sehr, sehr schwierig. Ihr wart beide sehr ähnlich. Ihr habt euch beide sehr an Empire Strikes Back orientiert.
Boring.
Ist natürlich, ihr habt beide auch gesagt, es ist der stärkste Teil. Und wenn man schon diese Trilogie als Aufarbeitung, Hommage, irgendwas an die Trilogie davor ansehen möchte, kann man das auch fortführen. Felix hat so ein bisschen frech verkörpert, so nach dem Motto, ist mir egal, ich mach's einfach nochmal.
Normal.
Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, Thomas hatte sich schon ein bisschen mehr, ja, es wurde als düster bezeichnet von Felix, aber er hat sich so ein bisschen mehr den Plot ausdifferenziert und auf Felix Idee mit dem Ray nimmt Luke Huckepack, mag auch ganz witzig sein, aber so richtig vorstellen kann ich es mir nicht. Und ich glaube, es ist
eine starke Frauenfigur.
Deshalb geht
Jammern.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Körperlich
stark. Geht die erste Runde wirklich ganz leicht. Ich fand es wirklich schwer, hier eine Wahl zu treffen an Thomas. Ja?
Na gut, das merke ich mir.
Ja, ich merke mir das auch. Ich hätte ja mir den Punkt gegeben. Erinnert euch an die Rainbow Rangers.
Aber es ist nicht so schlimm, denn wir haben nämlich mehrere Runden.
Ja. Ich hab gehört, dass Henning eigentlich dachte, es geht doch um die Argumente. Na gut, ich habe auch nicht gut argumentiert. Lass mir das.
Hey, cool jetzt. Okay, wir kommen zur zweiten Runde. In meiner zweiten Frage, die ich euch gestellt habe, diese Frage, also um auch noch mal kurz hinter die Kulissen zu blicken, ich gebe jedem meiner Kandidaten immer die Möglichkeit, eine Frage vorzuschlagen. Diese Möglichkeit hat jeder. In dieser Runde hat sie nur einer wahrgenommen und das ist der gute Felix. Mhm. Und wir haben also eine
Kandidatin. Nichts gebracht anscheinend in der ersten Runde, dass ich hier oberstrebermäßig eine Frage eingesendet habe.
Ja. Drei DIN A4 Seiten waren beschrieben übrigens.
Und der gute Felix hat die Frage gestellt, welcher ist der beste Historienfilm, der in den letzten 20 Jahren produziert wurde? Also nicht von der Handlung in den letzten 20 Jahren gespielt hat, sondern in den letzten 20 Jahren produziert wurde. Und in dieser Runde fängt Thomas an.
Erstes Problem war, 20 Jahre, wir sind ja dann auf einmal doch schon am Ende der 90er und nicht mehr am Anfang der 90er. Ja. meine Wahl fiel auf den Untergang von 2004. Warum? Erstmal als
das Mensch, war nicht die Frage.
Der in Deutschland lebt. Naja, warum es der bedeutendste Historienfilm ist, muss ich schon begründen, ne?
Manche hat, sorry.
Haben alle gelacht. Ernsthaft.
Ich glaube, draußen lachen alle.
Kann man nur hoffen. Auf alle Fälle, als deutscher Mensch doch relativ wichtiges Thema, nicht wahr? Dann halt allgemein sehr gute Reviews bekommen, überall meiner Meinung nach wirklich auch künstlerisch und technisch ein sehr gut gemachter Film. Oscar nominiert auch, dann haben wir halt eine fantastische schauspielerische Leistung von Bruno Ganz, die es halt wirklich schafft, Adolf Hitler, der ja nur alles andere als ein sympathischer Mensch ist, dennoch als Menschen darzustellen, ohne ihn zu einem Mitleidskuschel-Hitler werden zu lassen, was ja bei sowas doch Gefahr läuft, dass es zu sehr menschlich wird und dass man sich denkt, ach je, der Arme. Aber unabhängig von Bruno Ganz waren halt auch die anderen schauspielerischen Leistungen der ganzen Nazi Riege meiner Meinung nach fantastisch. Also wir hatten gut dargestellten Goebbels, wir hatten wunderbar dargestellten Speer. Selbst der Hitler-Biograf hatte halt gesagt, dass die Darstellung von Hitler sehr, sehr glaubwürdig war und halt auch technisch vom Sprachlichen sehr, sehr gut am Original langgeführt war. Diese künstlerische Güte des Films plus die Bedeutung des Themas macht das für mich wirklich zum Historienfilm-Highlight der letzten 20 Jahre.
Anne?
Oh, das ist zum Beispiel jetzt wirklich nicht erwartet. Ich dachte, Felix ist dran, komischerweise, aber das ist natürlich ein Schmarrn. Gut, ja, also Historienfilm und Anne. Das dachte ich als erstes, geht irgendwie nicht so gut zusammen. Aber da habe ich ein bisschen nachgedacht und mir sind doch so ein paar eingefallen. Und ich habe mich im Gegensatz zu Thomas für einen Film entschieden, der überhaupt keine guten Kritiken bekommen hat. Und zwar ist das Marie Antoinette von Sofia Coppola aus dem Jahre 2006. So, viele werden sich jetzt fragen, warum dieser Film?
Ja, allerdings.
Genau.
Schreibe auf, warum.
Also, ich habe, warum?
Wegen der Kostüme.
Ich meine, wie gesagt, ich habe, das ist jetzt nicht so mein Genre. Das heißt, ich bin da jetzt auch nicht so dahinter, immer zu gucken, was geht da in der Branche, in dem Bereich. Und habe deswegen halt mir ein paar aufgeschrieben, an die ich mich gut erinnern konnte. Und das war einer davon. Ich mag Sofia Coppola sehr gern. Finde den Film sehr unkonventionell. Ich mag den Look sehr gerne, ich mag die Kostüme, ich mag das Poppige. Ich habe den immer Huba-Buba-Kaugummi-Film genannt. Das hat mir gut gefallen. Aber dann mag ich, und das finde ich tatsächlich auch manchmal, also das sind die Historienfilme, die mich mehr anpieken, also oder anfixen, sind einfach die auch immer einen Bogen zur Moderne schlagen. Irgendwie, keine Ahnung, ob es jetzt durch Musik ist oder ja durch die Inszenierung. Genau. Und was ich an dem Film wirklich sehr, sehr gut fand, war einfach die Darstellung tatsächlich von einem Haufen überkandidelter Teenager, die aber sehr authentisch waren tatsächlich. Ich finde, in diesem ganzen Kaugummi-pompösen Outfit hast du tatsächlich doch einfach 15-Jährige gesehen, die halt irgendwie auch zum Teil nichts auf die Reihe kriegen. Und wurde oft über den Film auch gesagt, ja, man wartet immer noch auf die Revolution, auf das große Ding. Klar, Historie, man will ja das, die großen geschichtlichen Ereignisse sehen. Aber was ich gerade besonders spannend fand, war, das im Kleinen zu sehen. Keine Ahnung, die ja vielleicht auch verwöhnte Marie Antoinette, die es irgendwie schwer hatte, die dann da in ihren Kaufrausch verfällt und irgendwie, also in wirklich auch absurden, ich fand die Bilder auch einfach fast absurden, ja, Girlgang-mäßigen Nummern da Zeug einkauft, aber später halt, ja, genau, wie gesagt, das fand ich einfach spannend und ja, deswegen habe ich den gewählt. Und natürlich auch, damit wir schön diskutieren können.
Sehr glücklich. Ja, es war ganz angenehm, sich das jetzt erstmal hier anzuhören und mitzubekommen, dass das alles Laufkundschaft ist, die mir vorgetragen wird zu dem Film, den ich ausgewählt habe. Wirklich unbestritten der beste Historienfilm der letzten 20 Jahre. Es ist eindeutig Gladiator oder Gladiator aus dem Jahr 2000 von Ridley Scott mit Russell Crowe in, ich möchte fast behaupten, einer seiner besten Rollen, die er jemals gespielt hat. Für mich sind Historienfilme immer mit extrem viel Epos, Pathos, mit großen Bildern, monumentalen Aufnahmen verbunden. Und dieser Film meistert das wie kein anderer. Es ist eine klassische, ich möchte fast sagen, so ein bisschen Everyman-Story. Du hast einen Anführer, einen Feldherrn, der hintergangen wird, der in der im Kolosseum landet und sich dann wieder hochkämpft und versucht, seine Familie zu rächen. Es ist mit großen Bildern, mit großer Musik begleitet. Hans Zimmer hat den Soundtrack, du hast gesagt, den Score beigetragen, der mich jedes Mal packt, wenn ich diesen Film sehe. Ich erinnere mich immer wieder an die ersten 20 Minuten zurück, wo man sich im kalten Germanien befindet. Man spürt förmlich diesen Dreck, den Schlamm zwischen den Füßen.
Grade.
Ja, man hat diese Schneeflocken, die sich langsam auf die Felle legen und dann diesen ersten Kampf der Römer gegen die Germanen. Und dann wird daraus eher so ein bisschen eine fokussierte Geschichte. Ne? Du hast dann noch diesen Gladiator, der halt die Geschichte vorantreibt. Maximus, der dann im Kolosseum seinen großen Moment hat. Und dann auch im Endeffekt in die Geschichte eingeht und seine Gerechtigkeit bekommt. Er stirbt natürlich am Ende. Ich spoilere jetzt einfach mal Gladiator. Ich hoffe, ihr habt den alle gesehen.
Nein.
Aber es ist eine Genugtuung am Ende da, dass halt wirklich das ganze Volk hinter ihm steht, dass dieser furchtbare, aber fantastisch von Joaquin Phoenix gespielte Kaiser besiegt wurde. Und dann halt wirklich er in, ja, es ist nicht Valhalla, das war bei den Wikingern, er kann dann in den Himmel entfleuchen zu seiner geliebten Frau und seinem Sohn. Und es kriegt mich jedes Mal, ich bin da oft den Tränen nahe, ich habe sie vielleicht sogar in den Augen. Das ist für mich ein fantastischer Historienfilm. Danke, Thomas. Ich glaube, du kannst dich nachvollziehen.
Thomas hat gerade Felix getröstet.
Mit viel Herz, mit viel Action, auch mit sehr harten Bildern, aber auf jeden Fall auch genau das, was ich mir von einem Historienfilm, von einem Sandalenfilm, muss man sich mal vorstellen, ein klassischer Sandalenfilm, erwarte.
Können wir Ihnen einen Punkt geben?
Niemals!
Also wenn Thomas und alle jetzt aufgeben möchten, könnt ihr das tun, aber ihr könnt auch diskutieren.
Ja. Ich habe die Römer ganz vergessen.
Oh. Die Römer. Bitteschön.
Gut. Ja?
Marie Antoinette.
Nein, ja genau, Marie Antoinette fängt tatsächlich auch an.
Das ist ein schönes Wort.
Dafür schon mal ein bisschen Props, muss ich ehrlich mal zugeben. Aber du hast es selbst schon die Frage gestellt, warum? Also es ist ja einfach, warum?
Willst du fragen, warum?
Ja.
Ich habe überlegt, ich habe auch, was ich alles so gesehen habe. Dann habe ich da so eine Liste gemacht. Mhm. Und dann habe ich überlegt, ja, welche mir denn hängen geblieben ist. Und dann habe ich wollte heute tatsächlich auch kurz nochmal umswitchen. Dann habe ich aber natürlich auch ein bisschen geguckt, wer hat die Filme so gemacht, blub. Und werdet ihr heute Abend, das zieht sich auch so ein bisschen durch. Ich meine, ich fand es auch natürlich cool, mal so von einer Frau einen Film gemacht, auch einen Historienfilm, ist auch tatsächlich was. Fand es auch interessant, als ich heute Kritiken gelesen habe, dass das doch, war auch wirklich sehr lustig, weil die Kritiken der Frauen war oft sehr viel besser als die der Männer. Und es hat sich aber, es ging nie um dieses Modeding und sonst irgendwie, keine Ahnung, um den Look. Den fanden tatsächlich die männlichen Kritiker dann doch ganz gut. Ja, ich weiß nicht, der ist hängen geblieben. Und ich weiß auch noch, ich habe den während dem Studium gesehen und ich habe da viel drüber nachgedacht und ich fand den einfach inspirierend ein Stück weit tatsächlich, glaube ich.
Gut, das ist jetzt natürlich sehr subjektiv, deine Wahrnehmung. Ich bin der Meinung, subjektiv. Dass es schon ein sehr mittelmäßiger Film ist.
Aber eigentlich hast du mir jetzt gerade meinen Reingrätscher gegen Gladiator geklaut.
Es ist historisch nicht wirklich akkurat, da sind wir uns, glaube ich, alle einig.
Historisch akkurat, ne?
Also ich meine, Marie Antoinette, das ist, also dieser Film, meine ich, das ist, da nimmt sich die Coppola sehr viele Freiheiten, was okay ist, aber ich muss ehrlich sagen,
es gibt ja zwei Biografien. Es gibt einmal von, das war Fraser, ist, glaube ich, dann, die hat sie sich gehalten von Zweig. Sie wollte die Zweig-Biografie extra nicht nehmen, weil es eine sehr, es hat Marie Antoinette sehr böse, intrigant, blablabla dargestellt, aber außer Acht gelassen, dass es einfach ein 15-jähriges Mädchen ist. Und das finde ich nämlich, glaube ich, gerade so spannend an dem Film, dass du halt einfach, ich meine, ganz ehrlich, mit 15, da macht das Gehirn, fährt sich auf Null runter und dann muss das nochmal alles neu gemacht werden. Das ist halt, ich meine, da wissen wir jetzt vielleicht, du bist ja noch ein bisschen jünger, Felix.
Ja, ich bin gerade 14 geworden, noch, das wissen viele nicht.
Auch noch ein bisschen frischer. Nee, aber das ist doch, das, stell dir mal vor, ihr müsst da Königin sein oder irgendwie plötzlich ein Kind kriegen oder werdet verheiratet.
Da gebe ich dir absolut recht, aber es ist und bleibt ein mittelmäßiger, vielleicht maximal netter Film, der für mich nicht wirklich ein Historienfilm darstellt, wie er sein sollte. Reißt mich nicht mit, er ist nicht begeisternd und das erwarte ich schon von diesem Genre. Das hat mir dann auch eine große Geschichte erzählt von großen Charakteren, mit denen ich mich auch ein bisschen identifizieren kann. Aber und bei Marie Antoinette.
Der reißt dich nicht mit. Aufgrund des Themas. Das ist ja die Sache.
Ja, aber wir reden ja hier wirklich von was allgemein, so ein der beste Historienfilm, der halt wirklich jeden so ein bisschen anspricht. Und ich glaube, bei Marie Antoinette ist es schon wieder zu speziell. Deswegen genau, kann ja nicht der beste Film sein.
Es ist, ja, aber ich finde, es geht ja um meine persönliche Meinung. Und ich habe manche vorhin schon eine große Rede geschwungen, dass Historienfilme nicht so meins sind, aber ja.
Okay, ich habe genug über Marie Antoinette gehört.
Oh. Darf ich bei dir noch sagen, du hast vorhin
erzählt, dass
der Untergang natürlich Oscar nominiert war, das ist schön und gut. Meiner war nicht nur nominiert, meiner hat auch ein paar von den Dingern mitgenommen.
Deiner war auch so ein richtiger Kinobrecher und Historienfilm, muss der das?
Ich bin schon der Meinung, ich finde, der Untergang ist auch ein guter Film, gebe ich dir recht, auch Polo ganz, ganz stark, im wahrsten Sinne. Ich finde halt, ein biederer Film ist natürlich.
Ein biederer Film.
Ja,
es ist natürlich kein epochales Ding, sondern eher Kammerspiel alleine schon.
Genau, Momente, die fehlen halt so im Film, wenn er mich komplett begeistern soll. Natürlich, das Thema ist auch ein bisschen spezieller.
Wenn Hitler jetzt Sandalen anhätte und ein Röckchen, wäre es okay, weil es ein Sandalenfilm wäre.
Aber
wesentlich
besser.
Ich verstehe. Heute Abend auch sehr die sichere Variante. Also ich finde halt,
Gladiator ist wirklich sehr sure-shot. Das ist billig.
Ich meine, ich mag Gladiator auch und auch, wie du es gesagt, erzählt hast, auch wieder, ja, gut, es ist dramatisch.
Kurze Frage,
und
wäre 300 für dich auch ein Historienfilm gewesen? In dem Zusammenhang?
Du hättest es probieren können, aber ich hätte dich auch deswegen zerpflückt. Aha, dann wahrscheinlich.
Weil dann möchte ich diese Zerpflückerei gern an dich richten, weil das ist halt wirklich, es ist ein Actionfilm, keine Diskussion, es ist ein geiler Film, keine Diskussion. Aber Historien,
Naja, ja, stimmt, also, das ist schon ein bisschen, das habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, das ist schon ein bisschen schwierig.
Halt, wenn ich Gladiator als Historienfilm hinstelle, dann ist für mich 300 auch eine brauchbare Überlieferung der Kampf am Thermopylae.
Kann man sicherlich so machen, aber ich sehe halt tatsächlich hier auch eine große Hommage an die Sandalenfilme aus den 50er Jahren oder noch früher.
Ein Interception-Historienfilm.
Also. Nee, der halt einfach auch natürlich diese Action-Einlagen hat, es hat aber auch sehr starke Charaktermomente und natürlich auch diesen historischen Hintergrund, der vielleicht nicht perfekt akkurat, das sehe ich auch, aber sehr überzeugend.
Gut, ich meine, du hast halt quasi
und glaubwürdig.
Ja, du hast sicheres Kino, glaubwürdig, du hast gute SchauspielerInnen, du hast irgendwie großes Kino, Ballerbumm und irgendwie Intrigen und so, aber da muss ich jetzt auch mal sagen, Ich meine, Marie Antoinette liegt ein bisschen weiter zurück, aber auch der Untergang. Die Frage ist halt, ist ein Historienfilm, was soll der machen? Oder hat er nicht auch zum anderen auch so ein bisschen den, nicht den Anspruch, aber darf er den haben, auch was geschichtlich aufzuarbeiten, wie jetzt zum Beispiel beim Untergang oder was zu zeigen? Auch in einem kleinen Kammerspiel, was halt auch wirklich von Bedeutung ist und was auch wehtut. Ich meine, gut, großes Krach-Bumm-Kino mit gutem Plot und guten Schauspielern kann ja auch so ein bisschen, kann halt Hollywood und kann so ein bisschen jeder, aber ich finde schon, da muss ich, darf ich auch, muss ich dir jetzt mal, muss ich mich doch dem Untergang so ein bisschen Untergang.
Felix wird langsam in die Mangel genommen
hier. Ja, das finde ich extrem ungerecht.
Alles lieb.
Ja, nein.
Also ich bin nicht lieb, möchte ich mal sagen.
Also, um ein bisschen die Schärfe rauszunehmen, ich sehe eure Punkte, kann aber nach wie vor nicht nachvollziehen, wie man halt wirklich gegen Gladiator argumentieren kann im Bereich Historienfilm. Gut, Annes Punkt ist valide, gebe ich dir recht. Da ist wahrscheinlich der Untergang von allen Filmen, die wir vorgestellt haben, am nächsten dran, an der wahren Historie. Dennoch ist die Mischung, die Gladiator anbietet, die historische Komponente, die Actionfilm-Komponente, die Charaktere oder die Charaktermomente natürlich, wenn du halt fantastische Schauspieler hast, wie Russell Crowe oder Joaquin Phoenix oder Connie Nielsen oder Ralph Müller, den habe ich noch gar nicht gezogen.
Du bringst den als fantastischen Schauspieler,
den Joker, ja. Ralph Müller.
Männer, noch mehr Männer. Und unser, hast du auch eine Frau
unser in Arnold Schwarzenegger,
eine
ja.
Eine schwarze Frau, die irgendwo im Hintergrund, aber halt.
Also das ist...
aber ist ja auch historisch schon auch wichtig, weil da waren halt die
wir
Männer...
Wir müssen zeigen, wie die Frauen unterdrückt werden, genau, vollkommen
und
richtig.
Und dann nichts dagegen machen und es auch filmisch nicht zitieren und anders umsetzen, was Filme übrigens auch durchaus dürfen. Und genau.
Also, I rest my case. Ihr seht es, also, beziehungsweise ich habe die Punkte erwähnt, warum Gladiator der beste Historienfilm ist. Nicht nur, weil es halt Historienfilm ist, ist es alles.
Marie Antoinette hat ein Lied von Er. Wir lieben Er.
Ich hätte gerne, ich glaube, ich hätte gerne einen leichten Unterschied. Die Frage ist ja, was ist der beste Historienfilm und nicht, was ist der beste Film mit historischem Stoff? Und ich glaube, ich müsste ein bisschen mehr in die Richtung hören, Historienfilm. Warum ist euer Film der beste Historienfilm?
Also ich kann bei mir auch nur noch mal auf die Ausstattung natürlich hinweisen, was bei solchen Filmen wahnsinnig wichtig ist. Wir haben hier fantastische Sets, wir haben hier Dreharbeiten, die brütende Hitze in Afrika stattgefunden haben, wo sich auch wirklich die Schauspieler geschunden haben bei diesen Dreharbeiten, was auch notwendig ist, um das glaubwürdig zu übermitteln. Du hast wirklich auch, es wurden keine Kosten gespart oder gescheut, um halt auch diese wunderbaren Sets aufzubauen, in denen natürlich auch Charaktere auftreten in wunderbarer Ausstattung, fantastischen Kostümen.
Für mich, das, was Felix sagt.
Mich sofort, ja.
Kostüme, absolut. Keine Diskussion.
Ja. Eben, ich mache jetzt einen Punkt für alle, die schöne Kostüme haben.
SchauspielerInnen bei
ich bin,
mir
ich bin jetzt nicht so der
schlecht.
Fan von Nazi-Uniform, muss ich ehrlich zugeben, deswegen ist der Untergang der ein
bisschen
hinten dran.
Das war Thomas, ne? Ich war die mit dem Kaugummi-Film, ne? Also jetzt hier.
Aber,
Marie Antoinette and the Nazis.
Ja, nein. Oh. Zurück zur Historienfilmfrage, Thomas.
Wenn es halt wirklich bei einem Historienfilm eben nicht nur um Sandalen und Lederröckchen geht, sondern darum, einen historisch bedeutenden Moment in filmischer Art und Weise einem aktuellen Publikum vorzuführen, Details zu zeigen, näher zu bringen, ist das, glaube ich, beim Untergang perfekt getroffen, weil wir halt wirklich, klar, Label Hitler, jeder hat eine Vorstellung drunter, dann halt mal wirklich Mäuschen zu spielen im Führerbunker in den letzten Momenten oder halt auch vorher bei diesen rauschenden, dekadenten Nazi-Party-Partys, da Mäuschen zu spielen, dieses ganze, das Greifbarmachen von dieser Geschichte, die wichtig ist, aber die halt auch ganz oft im Geschichtsunterricht einfach nur, es wird erwähnt, es wird tausendmal vorgetragen, das ist abgespeichert unter dem Punkt Nazis böse. Kann man sich darauf einigen, aber da dann halt mal Details zu sehen. Natürlich ist es nur eine filmische Darstellung, sind keine historischen Dokumente. Aber wenn halt selbst der Biograf davon sagt, ist ziemlich nah dran, viel besser kann man Hitler nicht darstellen, ist das halt wirklich meiner Meinung nach perfekt geeignet, um diesen historischen Moment oder diese historische Ära einem Publikum beizubringen, näher zu bringen.
Mhm. Anne?
Gut,
oder bleibst du bei das, was Felix sagt?
Nee, das, was Felix sagt, schwache Argumentation, kann ich ja einfach auf meinen Film übertragen. Ich möchte nochmal über Intimität was sagen. Also das habe ich jetzt ja auch bei Thomas gerade rausgehört. Meine Stichwörter wären Intimität und andere Sichtweise. Klar, ein Historienfilm soll sich natürlich immer auf historische Dokumente und so berufen, sollte auch faktisch richtig sein. Aber die Frage ist halt, was ziehst du dir raus aus dieser Zeit, Französische Revolution in meinem Fall, und was möchtest du darstellen? Und wie gesagt, für mich fand ich es einfach spannend und interessant zu sehen, wie diese Marie Antoinette einfach als quasi, ja, 14-Jährige, 15-Jährige aus gutem Hause verkauft wird nach Frankreich, ihr altes Leben komplett hinter sich lassen muss und zack, bumm, als junges Mädel da reingesetzt wird. Und dann fand ich es eben spannend, nicht zu sehen, dass dann, dass sie da vor sich hinsieht, ein paar Affären hat zwar hübsche Kleider anhat und dann kommt die Französische Revolution und wir sehen ganz viel Krach, Bumm und Tod und Elend, sondern das kommt ganz am Ende, das ist die letzte Szene, dass quasi die Französische Revolution beginnt. Bis dahin sehen wir einfach ein junges Mädchen, was was irgendwie Probleme hat in diesem ganzen Adelszeug, was sich querstellt. Und dann geht's auch oft darum, dass sie der Mätresse des Königs mit der nicht spricht. Und das ist so ein großes Ding, weil die ganze Gesellschaft trägt sich auf. Und ich kann mir das richtig vorstellen, dass heutzutage in so, keine Ahnung, It-Girl-Szenen oder natürlich auch vielleicht noch in so altem Adel auch so ist, dass du halt so lächerliche Dinge hast, die nur auf die Gesellschaft berufen sind. Und genau, und das fand ich einfach einen sehr schönen intimen Einblick. Und ja, Teenager mit adelreiche Menschen aus vor der Französischen Revolution. Genau.
Darf ich mir kurz die Nase schneuzen, während du...
Das darfst du.
Ich mach das rein ins Mikro.
Und Thomas, schneuz, schneuz. Mir auch noch mal ein bisschen klar. Wasser ein.
Wir machen eine kurze Schneuz- und Wasserpause. Okay, aber zurück zum Thema. Also, übrigens, meine Wahl wäre das weiße Band gewesen. Schade, dass die
In dem fand ich auch sehr, sehr, sehr gut. Darüber habe ich meine Filmkritik an der Uni geschrieben.
Ich glaube, Marie Antoinette, Anne hat sich gleich in ihrem Eröffnungsplädoyer relativ schnell selbst aufgegeben. Als Felix dann noch kam, hat sie sich noch mehr selbst aufgegeben. Und
aber ich finde es gut, dass Anne dazu steht und dann Sachen vorstellt. Das muss, da muss ich auch mal. Ja,
ich finde auch jede Wahl gut. Also, das gibt es jetzt, ich fand das mit dem Hubba Bubba Kaugummi war natürlich witzig, aber trotzdem auch die Intimität und diese Rolle der Frau, auf jeden Fall eine gute Wahl. Nichtsdestotrotz wurde auch von den anderen beiden...
Nur weil ich keinen Punkt kriege, macht das ja auch nicht das Ganze unbedingt unspannender.
Nein, überhaupt nicht. Es geht ja nur darum, welcher ist der Beste von den dreien.
Und ich klaue am Ende einfach die ganzen Punkte.
Thomas hatte einfach einen erheblichen Vorteil. Und zwar wurde er von seinen Gegnern nicht wirklich angegangen.
Ja.
Jeder hat gesagt, ja, der Untergang, das ist
Ich habe gesagt, dass es Bieder ist.
Es ist Bieder, das war das Einzige.
Ich habe gemerkt, ich kann nicht mehr gewinnen und wollte nicht, dass Felix gewinnt.
Ja. Oh. So genau. Und Thomas,
das merkst du dir hoffentlich.
Thomas hat sich halt hatte vor allem den Bonus, dass er sagen konnte, ein wichtiges historisches Ereignis in einer neuen Art und Weise dargestellt, wir alle kennen es, bekommen ein neues Bild serviert. Felix hat halt, deshalb hatte ich auch nachgefragt, im Endeffekt einen guten Film im historischen Gewand präsentiert.
Gut?
Ja.
Gut?
Gut.
Genau, also deine Eröffnungsplädoyer war super. Du hast dich total in wirklich ins Zeug gelegt. Aber
das darf man ja auch mal. Ich habe hier den Hauptcharakter aus seinem Film emuliert, so bei meinem Eröffnungsplädoyer.
Ja. Aber Raum
bleiben. Fleckchen.
Thomas Bock einfach doch mehr rannehmen müssen. Man hätte viel machen können, man hätte über die Dramaturgie reden können, man hätte über die Rolle Hitlers wirklich auch reden können.
Ich bin leider gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm, das ist das Problem bei dem Film gewesen.
Aber somit geht auch diese Runde an Thomas und damit ist Thomas schon mal in den Blitzfragerunden dabei.
Anne, wir hatten doch vorher gesagt, als das YouTube-Team von Serienjunkies, dass wir gemeinsam gegen Thomas gehen. Ja. Was passiert denn hier gerade?
Lass einfach Fan von Thomas werden und dann so tun, als wollten wir das.
Ja. Sehr gut.
Na gut, wir kommen jetzt zur dritten Frage.
Everything is awesome.
Wie Anne schon diese dritte Frage anstimmt, geht es nämlich um Lego. Ja. Und zwar habe ich euch die Frage gestellt, welcher Film oder welches Film-Franchise, ist mir egal, sollte noch einen eigenen Film bekommen? Wir haben jetzt ja gerade Lego Batman. Was wurde als letztes angekündigt? Da kam, glaube ich, noch was. Ich weiß.
Oh, frag mich nicht.
Ich weiß gerade nicht mehr. Aber auf jeden Fall, der erste Lego-Film war ein wahnsinniger Erfolg. Lego Batman kriegt eine positive Kritik nach der anderen, überholt das ganze DCEU gerade
mit einem
Lego-Film.
Zu Recht.
Ja, und deshalb habe ich euch gefragt.
Hast du schon gesehen?
Ja, das kommt halt auch noch
hast
sehr
schwer. Hast du ihn schon gesehen? Den Batman?
Nein.
Man kann es aber sagen, zu Recht, weil halt
die anderen DCEU genau, so DCEU ist halt einfach katastrophal. Punkt.
Genau, und deshalb meine Frage, welcher Film oder welches Film-Franchise sollte als nächstes einen Lego-Film bekommen und diesmal fängt die gute Anne an.
Ja, also Marie bei der
Antoinette.
Genau, ich habe mich Marie mal wieder entschieden für voll Marie Antoinette, mein geheimes Lieblings-Franchise. Nee, ich die Frage muss ich ganz ehrlich sagen, die ist mir eigentlich am Anfang gar nicht so leicht gefallen, weil ich liebe die Lego, den ersten Lego-Film auch sehr. Ich mag auch Lego sehr gern und ich glaube, ich werde auch Lego Batman sehr sehr mögen. Genau, und ich mag auch sehr viele Franchises, wie manche von euch vielleicht wissen. Ich meine, ich als altes Star Trek-Mädchen und ich mag auch Star Wars. Ja, man kann auch beides mögen, dass es geht. Genau.
So. Besser ist.
Also ich habe mir dann überlegt, was möchte ich von einem Lego-Film oder einem Lego-Film mit Franchise? Ich möchte gerne etwas sehen, was ich sehr gern mag, wo ich aber noch eine Entwicklung sehe, die in dem Film dann passieren kann. Ich brauche auf jeden Fall ein Humorelement, also dass ich selber auf die Schippe nehmen kann. Und was brauche ich noch? Natürlich, was habe ich? Ja, und ich habe den Faden verloren. Verdammt. Nee, und genau. Und ja, natürlich auch ein Franchise, was quasi, weil ich ja so Fanservice und so dann auch ganz cool finde, quasi Dinge mitbringt, die es dann nett machen und lustige Referenzen. Genau. So. Also, für was habe ich mich entschieden? Wollt ihr raten? Nein.
Da kommt ihr nicht Marie drauf. Antoinette.
Marie Antoinette, richtig. Bam. Nee, und zwar möchte ich, dass der nächste Lego-Movie handelt von den Disney-Prinzessinnen mit Elsa aus Frozen als Lead. So. Oh Gott. So, warum möchte ich das? Oh. Ich habe etwas gewählt, was ich sehr mag, nämlich Disney. Ich mochte das früher immer. Ich liebe Animationsfilme. Das ist ja eh so eine geheime Leidenschaft von mir. Genau. Aber natürlich finde ich gerade, dass die Disney-Prinzessinnen es halt voll nicht drauf haben. Vor allem die Alten. Ich meine, es sind halt blasse Charaktere, die irgendwie leider, auch wenn ich sie mag und ich mag die Songs und klar, sind es schön animiert, aber die können ja nichts, ne? So.
Es sind halt nur Prinzessinnen.
Ja, es sind halt nur Prinzessinnen. Und jetzt hast du aber Elsa aus Frozen bekommen, die halt zum ersten Mal, da geht es zum ersten Mal nicht um einen Prinzen, die macht ihr eigenes Ding und die hat voll die geile Superkraft, die kann nämlich Sachen einfrieren lassen. Genau. Und an der würde ich mich so ein bisschen aufhängen. Und ich dachte, das kann A, super lustig werden, weil du natürlich zeigen kannst, wie diese Prinzessinnen so ein bisschen auch lernen, irgendwie, keine Ahnung, es wäre dann so ein bisschen so eine Heldenreisegeschichte, dass sie quasi auch andere Dinge machen können, so ein bisschen empowern vielleicht auch. Genau, du kannst aber natürlich die auch an einem Punkt zeigen, wo sie das alles schon können. Und was ich ja sehr, sehr gerne mag an den Lego-Filmen, ist dieses Bilderelement. Also, dass der halt quasi, ne, dass sie quasi Dinge bauen können ganz schnell. Das haben wir aus dem ersten Lego-Movie gesehen. Ihr erinnert euch an das doppelstöckige Sofa, die kreativste aller Ideen. Genau, und ich glaube halt, dass man da auch wirklich viele super witzige Sachen mit diesen Prinzessinnen machen könnte, mit Elsa machen könnte. Und dann hat mir gefallen, dass, keine Ahnung, ich habe natürlich zuerst an Star Trek gedacht oder an Dinge, ja, weiß ich nicht. Aber da hätte mir zum Beispiel der Humor gefehlt. Aber oder ich musste dann auch ans Traumschiff denken. Egal, auf jeden Fall glaube ich, Henning macht es eigentlich nicht so zum Schluss. Kommen.
Felix!
Also Anna hat ja schon sehr gut zusammengefasst, was ein Lego-Film machen muss eigentlich. Ne? So ein bisschen selbstironisch mit diesem Franchise umgehen, was man adaptiert. Ich muss ehrlich zugeben, die Frage fand ich auch schwer. Und ich bin jetzt nicht jemand, der sich irgendwie Lego-Franchises in Filmform wünscht. Aber wenn, dann würde ich gerne mal was anderes haben, was vielleicht gar nicht mal so kindergerecht ist, sondern vielleicht auch ein bisschen härter.
Oh, ich glaub,
und da hätte ich gerne, viele kennen es vielleicht noch, die Missing-in-Action-Reihe mit Chuck Norris aus den 80er Jahren. vielleicht dann aber so ein bisschen in Richtung Hotshots. Ne? Wir wissen, das ist alles ein bisschen schräger, wird dann aufs Korn genommen. Wir haben halt einen harten Lego-Action-Film von einem Charakter, der, keine Ahnung, sagen wir mal nicht in Vietnam, das wäre wir decken uns irgendwas aus, irgendeinen Dschungel irgendwo auf der Welt und da reist er halt hin mit seinem Helikopter, den kann er in der Luft noch umbauen.
Und kaut Bienen.
In ein Flugzeug, genau, irgendwie sowas. Richtig schön abgefahren. Das schreibt sich von allein die ganzen Gags. Du kannst halt komplett alle Missing-in-Action-Filme veräppeln. Du kannst natürlich auch Rambo mit reinnehmen und so. Und dann hat er halt da die Aufgabe, irgendjemand zu befreien. Aber das ist dann doch dann nicht so dramatisch wie, wo ich sag jetzt, dass die Missing-in-Action-Filme dramatisch sind, um Gottes Willen. Das ist ja wirklich...
Felix weint schon wieder.
Ja, ja, wenn ich Chuck Norris mit seinem Bizeps sehe und der Panzerfaust in der Hand, dann kommen mir die Tränen. Nee.
Es geht uns allen so. Wir liegen hier gerade in Tränen.
Und dann wäre das so eine kleine Rescue-Story, die dann aber noch gleich einen kleinen Twist nimmt, wie man am Ende vielleicht sieht, dass Chuck Norris vor so einem riesigen Tisch in seinem Keller steht und mit Lego-Figuren spielt oder sowas. Das fände ich vielleicht ganz nett.
Na toll, hast du Ende verraten.
Oh, ja, aber das wäre eine Möglichkeit natürlich. Aber das wäre mal was anderes, das wäre mal nicht so ganz kindgerecht, wo man könnte es dann so ein bisschen für das ältere Publikum witzig aufbauen und dann vielleicht ein paar Gags einbauen, die nicht gerade für die klein sind, sondern eher für diese harten Männer, die aber damals natürlich auch mit Lego gespielt haben. Und dann haben die ja auch ihren Spaß damit und es ist mal was anderes.
Darf ich einen Lego-Fun-Fact verraten?
Ja, kurzer ja. Lego-Fun-Fact, bevor genau. Thomas dran ist.
Was nämlich ganz lustig ist, also man hat so sich Mädchen und Jungs angeschaut im gleichen Alter, die halt mit Lego spielen und es gibt ja jetzt so diese ganzen, keine Ahnung, ich glaube, es heißt Lego Friends für Mädchen, was so mit Häusern und so ist. Witzig.
Dieses rosa
ja, das
Zeug,
ist
ne?
was nicht cool ist.
Hat das aber von Friends ein Herz?
Genau. Cool. Aber witzig ist halt, dass Mädchen in dem Alter ganz viel so absurd absurde Sachen bauen, so Fantasiesachen, Dinge, die fahren können. Und Jungs, Häuser. Die bauen Häuser.
Häusle bauen.
Wirklich, es ist einfach nur Häuschen. Und das finde ich halt lustig, dass die Gehirne in dem Alter natürlich nicht auf jedes Kind übertragbar, aber halt anders funktionieren.
Das war der Funfact von Anne. Weiter geht's mit Thomas.
Danke für den Funfact von Anne.
Oh, meine Chance voll, schwindet, dass ich
voll gut.
Ich find's super.
Ich bin Fanboy genug, um zu sagen, was mag ich? Ich mag Star Trek. Was will ich sehen? Lego Star Trek. Alleine, damit ich die Chance habe, millionenfach Merchandise abzugreifen und mir eine Enterprise-D ins Zimmer zu hängen.
Das wäre dann der Creo-Film. Thomas, weißt du.
Deswegen doch. Ja Lego. Wir brauchen das dringend mit
The Creo-Movie.
Die sollen das irgendwie aushandeln. Mir egal. Ich will echtes Lego, nicht Creo. Schlimmes Zeug.
The Creo-Movie.
The Creo-Movie.
Das ist schon mal die größte Hürde, vor der du stehst.
Genau. Die Lore-Abteilung wird das meiste zu tun haben. Der Rest läuft von alleine. Explizit Next Generation, weil wir haben da halt noch ganz viele Sprecher, die sich mit dem Abstand in zwischen nicht mehr so fürchterlich ernst nehmen müssen und halt auch diesen ausreichenden Humor. Ich meine, Lego muss halt wirklich, das muss sich selbst auf die Schippe nehmen können. Und die ganze Riege um Patrick Stewart, das ist über 20 Jahre, 25, knapp 30 Jahre her. Die haben genug Abstand dazu, die können sich, also gerade schauspielerisch, Patrick Stewart kann sich wunderbar selbst veräppeln.
Also nur kurz, du würdest den Originalcast als...
Ich würde gucken, dass man so viele Originalcast-Voiceovers kriegt, wie geht, weil halt da an der Authentizität lebt halt so ein Star Trek einfach. Wie gesagt, Merchandise, unfassbar wichtig. Wir haben dann halt eine relativ trockene, relativ hart Sci-Fi-Vorlage, wo dann halt diese Diskrepanz zwischen diesem kindischen Humor, diesem wirklich sich selbst auf die Schippe nehmen, plus der Vorlage nochmal extra groß ist. Dann haben wir halt noch die fantastische Möglichkeit, in einem riesigen Crossover irgendwas vom Plot hinzubasteln, wo dann endlich mal Star Trek und Star Wars zumindest in dieser Spielzeugform
aufeinander... Du magst auch
beides? Natürlich. Oh. Es ist auch gar nicht schwer, da zwei Herzen in einer Brust zu haben bei Star Trek und Star Wars, also finde ich zumindest. Wenn man halt die Möglichkeit, dieses Crossover, was es ja sonst vielleicht in Comicform gibt, aber nicht auf der großen Leinwand, das halt mal zu sehen, was halt auch in Lego gut umsetzbar ist, weil wir halt wirklich Charaktere haben, die sich selbst in absurdester Form darstellen. Und mir haben halt auch die Lego-Videospiele gezeigt, dass man dennoch mit, sagen wir mal, weniger kindgerechten oder halt weniger lustigen Themen gut umgehen kann. Wenn ich da jetzt zum Beispiel an Lego Herr der Ringe Spiele denke, wo das halt trotzdem noch cool rübergebracht ist und nicht komplett albern. Und deswegen bin ich für Star Trek Next Generation explizit.
Oder und eigentlich auch eher für Star D. Star, ne? Wenn Star, du ein Crossover bist.
Oder Trek Wars.
Trek Wars. Naja, naja.
Gehen wir Anne wahrscheinlich hier gleich ins Lager von Thomas wieder.
Nein, tue ich nicht.
Dann kämpft dagegen an, Felix.
Ja. Aber ich meine, ich fange jetzt mal an. Ihr fangt sonst immer an. Und ich werde auch tatsächlich auch gleich was zu Thomas sagen. Weil ich habe ja wirklich auch lange über Star Trek nachgedacht. Ich finde aber tatsächlich, es funktioniert nicht. Ich finde, klar, ich liebe Patrick Stewart auch. Ist ein cooler Dude. Ich glaube, der würde das tatsächlich auch bestimmt gut machen. Aber gut, ich meine, was wäre das dann? Ich kann mir vielleicht vorstellen, dass du, keine Ahnung, dann die Crew vielleicht in eine andere Welt katapultierst und so. Aber es ist halt irgendwie so trocken angesetzt und auch irgendwie so, ich weiß nicht, ich habe da noch keine, ich meine, jetzt kommt ja auch die neue Star Trek Serie, da erwarte ich so ein bisschen die Star Trek Revolution auch. Nochmal? Keine Ahnung. Und und du hast dich, also ich finde, du hast dich ja quasi selbst ausgeschaltet, weil es nun mal wahrscheinlich nicht The Creo-Movie geben wird. Und
yes.
Genau. Das wäre jetzt so mein Totschlagargument. Aber wenn yes, du möchtest, ich habe ein Creo, ich habe ein Creo Bird of Prey daheim und ein Creo.
Das gibt sie offen zu.
Eine die Creo hat Enterprise. Auch noch Geld gegeben. Ja, nee, habe ich nicht. Ich habe die von Thomas. Liebe Grüße an Tommy, falls du das hörst. Mal vom Wichteln bekommen und genau als okay. Trost würde ich sagen.
Gut gerettet, wie man Creo besitzt.
Bird of Prey haben.
Übrigens, wir suchen auch immer für diesen Podcast Juristen, die Lust haben, über Filmsachen zu diskutieren. Meldet euch einfach. Unter dem Hashtag Juristen at Cinematic Smash Juristen.
csb@gmail.com.
Ja. Cinematic Smash Juristen. Ja. Wir verklagen euch alle.
Ja, ich steig da mal kurz mit ein.
Ja, mach
da
das.
Ich an, komplett recht mit dem Creo. Diese Hürde wirst du nicht überwinden. Dann möchte ich da natürlich da hinzufügen,
ja,
dass...
Ich muss ja nicht, ich bin ja hier nicht das Juristenteam. Ich kann mir ja was aussuchen. Ja, ich muss ja nicht
Realist sein. Thomas, mag
Creo. Nein, aber was mir die ganze Zeit
vorkommt... Du magst Marie Antoinette, ganz ruhig. Das ist okay,
die falsche Frage. Ausreden,
also, Entschuldigung, Felix, bitte.
Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Was mir ja die ganze Zeit hier vorgeworfen wird, dass ich hier der bin, der auf die sichere Nummer geht, ne? Also mit dem Star Wars-Ding. Ja,
dein Plot war so langweilig, den habe ich schon wieder vergessen.
Gladiator-Ding und so. Ich bin, glaube ich, der Einzige, der mir immer was anderes mal anbietet. Missing in Action, Lego in Action, keine Ahnung, wie ihr es nennen wollt, aber Disney-Prinzessin in Star Trek.
Was heißt denn, dass da keine Action sein kann?
Nein, das meine ich nicht. Mir geht einfach bloß um die Charaktere und das kennen wir doch alles schon alles ausgelutscht. Sei es Disney-Figuren oder sei es Star Trek, ist für mich jetzt nichts Neues, Interessantes und einfach nur wieder was von der Gelddruckmaschine.
17 Teile Chuck Norris-Filme sind
ja. Es sind nur 3 Missing Action-Teile, Thomas. Okay. Ja.
Entschuldigung, ich verwechsel das wahrscheinlich mit Michael Dudikoff, Lego, Creo und
so. Felix, du bietest de facto nichts Neues an. Du hast wie bei deinen letzten beiden Fragen einfach wieder eine sichere Variante genommen, denn Chuck Norris gibt es schon als quasi sich selbst verarschende, keine Ahnung, ist eine ganze Internet-Fan-Community, ich könnte jetzt hier 20 Chuck Norris-Witze runterbeten. Quasi,
das bitte,
ist
fang halt an.
Wieder,
das Meme, ja?
Okay. Chuck Norris ist kein Honig, er kaut Bienen. Chuck Norris hat bis unendlich gezählt. 2 Chuck Norris kann mit Drehtüren
knallen. Noch 3 gebe ich dir.
Okay, ja, ich höre jetzt auf. Ja, und keine Ahnung, ich meine, ich finde den Typen auch lustig, aber mehr halt auch nicht, ist halt luftleerer Raum. Ich finde ja, man kann trotzdem... Lego, das ist ja nicht, das ist zwar witzig und das ist auch kindgerecht oder ein Familienfilm für viele Ebenen, aber da darf ja auch ruhig Tiefe rein. Und ich finde, da kann auch eine Botschaft rein. Und ich hätte auch so gern echt mal einen weiblichen Lead, auch in sowas. Warum immer Batman? Warum immer, keine Ahnung, der komische...
Ich habe jetzt bei mir auch nicht ausgeschlossen, dass da ein weiblicher Held natürlich
Chuck
diese
Norris
Rolle
ist nicht weiblich. Aha.
Aber mit Vollbart natürlich.
Dann erzähl mal deinen Geheimplan jetzt.
Da sind wir dann wieder bei Herr der Ringe. Das ist nicht okay.
Ich bin da offen für alles, ja. Sag mir Bescheid, ich rufe bei Lego an.
Norris.
Vielleicht eine zweite Option bei Creo, ob die mich noch reinlassen mit einem Chuck Norris-Film.
Ja, Creo ist bestimmt billiger.
Schade finde ich halt auch, ich glaube jetzt irgendwie bei Disney-Prinzessin nicht. Ich glaube, ich stelle dich den Film gerade rosa vor. Habe ich recht?
Nee, eher scheiße.
Blau.
Ja. Nee, und was hat scheiße bei dir für eine Farbe?
Braun.
Braun.
Ja, alles, was braun ist, ist scheiße.
Ja. Ich muss dazu sagen, dass Felix, glaube ich, nicht so abstrakt denken kann, dass ich eine Farbe zu einem Film vorstellen kann.
Das persönlich.
Ja, aber durch Elsa ist das für mich eher blau. Ich hab noch dieses ganze fürchterliche
Merchandise und Werbungszeug. Genau. Dieses Let It Go, das kommt mir doch zu den Ohren raus. Das wird doch bestimmt 3 dein recycelten, witzigen neuen Text.
Songs.
Boah. Nee, das muss nicht mehr sein.
Ja, das muss nicht sein. Ich würde natürlich.
Das kann weg.
Nein, ich würde es tatsächlich auch recyceln. Aber selbst, ich mag den Song tatsächlich. Aber da musst du doch wirklich sagen, was kannst du nämlich damit machen? Ihr lacht jetzt drüber, einmal hat gereicht, oh, das hängt mir zu den Ohren raus. Mach was Witziges draus. Keine Ahnung.
Zu der Zeit im Kino gearbeitet. Ich glaube, ich darf da ein bisschen
verwundert sein. Der Frozen-Song ist,
glaube
ich, durch.
Ich finde schön, wir sind wirklich voll persönlich. Wir machen danach noch 3 Aussprache. Ja. Also, wie gesagt, worum ging es mir? Also, ich meine, es ist ja auch ganz persönliche Meinung. Auch vor allem dieses, was mag ich? Ich mag Disney-Animationen, finde ich cool. Und was mag ich aber eben auch nicht? Und das möchte ich geiler sehen. Das aber habe ich auch schon mal gesagt. Ja.
Ich muss kurz... Nee. Ja, was denn?
Nee, ich schaue jetzt auf meine schlaue Liste, ob ich noch irgendwas vergessen habe.
Er durchblättert gerade seinen Roman.
Okay, dann sind wir am Ende.
Ja, wir sagen, wir können hier mal den Haken machen.
okay, ja, schwierig. Also, ja, Thomas, wir waren zwar die ersten 2 Runden gewonnen haben, aber das Creo-Problem.
Ich verstehe. Ja, ich bräuchte bitte einen Juristen schnellstmöglich.
Nein, aber ernsthaft.
Ja, nee, das ist halt klar. Ist halt die Sache, kann ich mir was ausspinnen, dann spinne ich mir was aus.
Ja,
also kommen glaube, wir dann in die Merchandise-Juristerei? Eieiei.
Nee, vor allem Annes Punkt, dass es zu trocken wäre, dass es nicht so wirklich funktioniert. Na klar, ein Star Trek-Star Wars-Crossover.
Star.
Wäre natürlich jetzt...
Trek Wars.
Boring.
Wer braucht das? War-Trek. Nee, das klingt nicht gut.
Ein schöner Ausblick, aber... Ob man dafür jetzt einen ganzen Star Trek... Ich muss zum Beispiel jetzt... das ist jetzt nicht in die Wertung eingeflossen, aber ich fand als Kind zum Beispiel Star Trek wirklich langweilig, weil mir da nicht genug passiert ist. Fließt jetzt nicht in die Wertung ein, aber das ist meine persönliche.
Kannst du gut sagen.
Das würde ich jetzt auch behaupten.
Hem. Weil wir zwischen
Befangenheit.
Zwischen Felix und Anne und ich fand es wirklich relativ ausgewogen, weil beide haben davon gesprochen, dass es innovativ ist, dass wir bei Annes Modell hatten wir die Chance, mit den Disney-Prinzessinnen die mal in einem anderen Licht darzustellen, dass wir sie quasi noch mit dieser Heldenreise noch mehr die klassische Disney-Prinzessin wollen hinterfragen können. Bei Felix hatte dagegen dieses, naja, die Disney-Figuren, Disney insgesamt ist so ausgelutscht, das brauchen wir nicht. Chuck Norris ist...
Kaut halt ihn.
Die Memes sind auch schon ein bisschen was her. Und Chuck Norris wäre etwas, womit man erstmal nicht rechnen würde, sagen wir mal so.
Das war mein Ziel. Ich habe mir nicht viel Hoffnung bei dieser Runde gemacht. Bin froh, dass ich schon mal nicht als erster ausgewotet wurde.
Ich finde es wirklich, wirklich schwierig. Und weil Thomas gerade eh schon raus ist, würde ich mal kurz in die Mitte blicken und Thomas mal deine Einschätzung fragen.
So, ich gebe Star Trek. Er hasst Star Trek und Raumschiff.
Nur von den Argumenten.
Okay, denken wir mal ganz kurz an den ganzen Merchandise. Da würde ich sagen, hat Disney Prinzessin gewonnen. Das ist eine scheiß Gelddruckmaschine.
Ja, ich muss leider, glaube ich, auch sagen, ich habe auch ein bisschen Richtung Anne tendiert. Es tut mir wirklich leid, yes. Ich würde es gerne sehen.
Inhaltlich würde ich beides gern sehen, Punkt. Das ist wie immer das Problem.
Was ich zum Beispiel bei Anne jetzt kritischer fand, was aber keiner von euch gesagt hat, würde Disney die Rechte dafür hergeben?
Wenn es Geld bringt, macht Disney alles.
Aber Disney hat doch Star Wars auch und Disney...
Es gibt doch Disney
Lego Star Wars. Disney Star Wars, Disney Star Wars vor... Lego Star Wars?
Das müsste schon hinhauen irgendwie.
Oder war das da noch George Lucas als mit Lego Star Wars?
Nee, das müsste funktionieren.
Egal, ich wollte nur sagen, das hätte man zum Beispiel spielen können.
Das wäre aber dann juristisch denkbar.
Aber somit geht die Runde für mich an die Cinematic Smash Sister Anne.
Yes. Ich habe das Gefühl, ich rutsche jedes Mal sehr knapp an einem Punkt vorbei.
Ja,
aber das
bringt
es mir ist
nicht
viel.
So. Es ist aber
ich
auch
muss,
echt, es
ich, ist für alle Fußballfans da draußen, ich bin Leverkusen-Fan, das passt irgendwie ganz gut. Der ewige Zweite hier.
Ich habe keine Ahnung von Fußball, aber das stimmt bestimmt. Damit nur ein kurzer Punktestand Überblick. Thomas führt mit 2 Punkten, Anne mit 1 Punkt.
Ja.
Felix muss jetzt ganz schön im Eiltempo aufholen, wenn er noch in die Blitzfragerunden aufsteigen möchte. Thomas ist schon sicher drin. Das kann man schon mal sagen.
Wer ist sicher drin? Anne?
Thomas.
Anne?
Anne? Die Namen sind sich sehr ähnlich, ich weiß. Ja, wir haben ja vorhin zum Beispiel über Adolf Hitler geredet. Kommen wir jetzt zu einem anderen Thema.
Grandiose Überleitung.
Dankeschön. Das ist eine Frage, die so ein bisschen auch auf eine User-Frage aufbaut. Ich habe sie nur ein bisschen umformuliert. Und zwar, wie letztes Mal, auch eine Frage von Schöner Denken. Und die haben gefragt, wie wird Hollywood insgesamt jetzt auf die Präsidentschaft Donald Trumps reagieren? Ich finde diese Frage etwas vage. Ja, das reimt sich.
Fantastisch.
Ich würde das Ganze ein bisschen pragmatischer angehen. Wir haben ja so insgesamt das Gefühl, seitdem Donald Trump an der Macht ist, werden wir von einer krassen Negativschlagzeile nach der anderen also überholt und wissen gar nicht mehr, wohin mit uns. Und irgendwie kommt uns das Ganze wirklich ein bisschen surreal oder auch fiktiv vor. Also habe ich mir gedacht, machen wir doch einfach mal ein Spiel. Wir verbannen Donald Trump wirklich in das Reich der Fiktion. Und meine Frage, die ich euch gestellt habe, ist, welcher Film würde dadurch besser werden, wenn man eine der Rollen mit Donald Trump austauscht? Und Felix fängt an.
Ich glaube, ich spreche für uns alle drei, dass das eine furchtbare Frage ist, weil wir können uns diesen Mann nirgendwo vorstellen und er kann nichts besser machen. Es ist einfach so. Ich bin in mich gegangen, habe lange überlegt und ich bin letzten Endes auf eine Filmreihe gekommen, die ich persönlich schon ziemlich scheiße finde und die nur besser werden könnte mit Donald Trump, was so ein bisschen paradoxisch anhört, aber ich glaube, es könnte funktionieren und zwar geht's um Final Destination. In Final Destination, in dem Film mit Donald Trump, spielt Donald Trump natürlich mehrere Rollen, eigentlich jede Rolle. Und der Film, ja gut, sagen wir 90 Minuten, geht darum, dass halt Donald Trump immer wieder stirbt auf sehr viele verschiedene Arten und Weisen, besonders schmerzhaft, besonders gemein, vom Klavier erwischt, er fällt aus dem Fenster, kann sich mit seinen kleinen Händen nicht am Sims festhalten und stürzt in den Abgrund, zerschmettert sich sein Becken und blutet aus, irgendwie sowas, also wir kennen Final Destination, Torture Porn at its best und genau das passiert mit Donald Trump in diesem Franchise, wenn er dabei ist, er stirbt und stirbt und stirbt, es gibt keinen Morgen für Donald Trump, er stirbt und stirbt und stirbt.
Thomas.
Ich fand die Frage auch ganz fantastisch, hab dann aber nicht gedacht, welcher schlechte Film kann besser werden, sondern welcher gute Film. Film, der ganz klar meiner Meinung nach am Bösewicht ein bisschen mangelt, ist Robocop 2. Robocop 2 ist ein fantastischer Film. Kane ist ein Schwachpunkt in diesem Film. Kane ersetzt durch Donald Trump. Geifernd, wütend, egoman, Messias-Komplex, komplett von sich selbst überzeugt. Irgendwann wird er aufgeschnitten, sein Hirn kommt in ein Glas und am Ende landet sein Hirn auf dem Asphalt.
Ach, so viel Tod.
Eine schöne Szene, halt auch wie Trump dann in dem Roboter aus der Stadt Marquette heraustritt und ins Publikum ballert. Halt auch was, was er bestimmt gerne als Machtfantasie vielleicht auch mal ausleben würde. So à la Mecca Nixon aus Futurama, nur halt dann Mecca Trump. Und halt, ja, dieses ein bisschen gehässige hinterher Matsch auf dem Asphalt ist
auch ein bisschen Torter.
Ein bisschen. Nicht ganz so exzessiv, aber ein bisschen.
Anne? Ja, also, genau, ich finde die Frage auch sehr cool. So. genau, also ich habe mich auf eine Filmreihe entschieden. Und zwar dachte ich mir, was braucht denn Donald Trump, um in einem Film zu brillieren? Erster Punkt, er braucht natürlich eine Pussy, die er potenziell grabben könnte. Punkt Nummer eins. Was braucht er noch? Er braucht einen Ort, den er unbedingt wieder great again machen will oder great halten will. Was braucht er noch? Punkt Nummer drei. Ja, irgendetwas, wovon er sich abschotten kann und eine Mauer bauen kann. Was habe ich mir also ausgesucht? Ich möchte gerne President Snow aus The Hunger Games ersetzen durch Donald Trump. Denn wen hat er? Er hat Katniss als Pussy, er hat sein Capital, was er groß halten will, und dann hat er auch noch das mit ganz vielen Mauern von den anderen Distrikten abgeschottet. Wunderbar. Dann dachte ich so, krass, das passt eigentlich eins zu eins. Genau, aber ich finde ja tatsächlich, dass Donald Sutherland in der Filmreihe Snow gar nicht mal so gruselig und, keine Ahnung, und ekelhaft und narzisstisch und sadistisch darstellt. Ich meine, der Typ, der fischt halt Kinder aus Distrikten und lässt sie sich gegenseitig abschlachten, ne? Auch das übrigens eine Idee, die super zu Trump passen würde. Oh, no, yeah, let's take the children and then, yeah, great, keine Ahnung. Genau, also passt alles wunderbar. aber das macht nichts, weil Felix macht bestimmt, er kann das wirklich ganz gut, das später nochmal für euch. Genau, und deswegen bin ich da ziemlich begeistert von tatsächlich, muss ich sagen. Und glaube, der Film würde dadurch tatsächlich auch besser werden. Und eine Zusatzsache muss noch sagen, Snow, der Präsident, der trägt so eine Rose immer an seinem Revers, um seinen üblen Gestank, das kommt in den Büchern ein bisschen besser raus, zu überdecken. Und ich finde ja auch Donald Trump, ich meine, ich kann die Fresse eh nicht mehr sehen, aber der hat bestimmt schlechten Arm.
Oh. He's got the best breath. He's got all the breath.
Und am Ende stirbt er natürlich auch. Das möchte ich auch noch, das wollte ich noch sagen. Am Ende wird er natürlich umgebracht, der gute
Trump. Ach, noch ein bisschen muss noch dabei sein.
Sutherland oder Trump, irgendein Donald stirbt immer in Hunger Games.
Oh.
Ja, aber es ist ja schon gut, dass der stirbt. Stellt euch mal vor, ich hätte einen Film ausgesucht, wo der am Ende nicht stirbt.
Ich glaube, das war von vornherein ausgeschlossen. Ja.
Da sind wir alle so, glaube ich, rangegangen.
So gehässig sind wir allesamt.
Kurze Nachfrage. Wurde hier gerade eine Donald Trump-Imitation von Felix?
Nein.
Du liegst dringend gerade sehr weit hinten. Was dir helfen könnte,
Aber
wrong.
Fake News.
Ihr dürft die Diskussion jetzt bitte.
Robocop 2. Also ich meine, ich finde generell alle Ideen finde ich gut. Das ist halt so eine Runde, da kann, glaube ich, keiner richtig verlieren. Jetzt geht es darum, wie können wir uns ein bisschen fake-mäßig gegenseitig auf den Deckel geben,
hau wo raus,
wir
alles los.
Fake News. Robocop 2. Also ich meine, du sagst, wer will denn jetzt noch einen Robocop-Film sehen? Das finde ich, das Remake war ja furchtbar.
Das Remake war fürchterlich.
Gut, den ersten Teil, das Original, finde ich gut, gefällt mir. Robocop 2, das war
fantastisch.
Na gut, also da bin ich, glaube ich, auf einem anderen Dampfer.
War fantastisch.
Denn es funktioniert, glaube ich, nur einmal, diese Prämisse. Und egal was.
Machen wir denn daraus einen neuen Film oder ersetzen wir quasi
in
der Realität in
das
diesem
musst
Film?
Du entscheiden.
Ich glaube einfach nicht, dass.
Wann kam Robocop 2 raus?
Gute Frage.
Aber hast du einen Film, der in der Zeit gedreht wurde, wo Donald Trump noch nicht so schlimm war? Oder hast du einen Film, den Donald Trump von heute nimmt?
Ich glaube, Donald Trump macht einfach Robocop 2 dann auch nicht besser. Würde ich einfach mal behaupten. Dasselbe Problem habe ich auch bei Hunger Games, glaube ich.
Also ich glaube, ich kann mich hier zurücklehnen und euch das ausfalten lassen,
würde ich definitiv sagen, weil President Snow ist fürchterlich geschauspielt, in Anführungszeichen.
Man hast du merkte Bücher
einfach. Das erste, ja.
Ja, guck immerhin. Hast du die Bücher gelesen? Mhm.
Ja. Ich merk schon.
Man merkt halt einfach, dass der Mann keine Lust hatte, er ist halt hin, hat seine Rollen, seine Sprüche abgeliefert und ist dann wahrscheinlich
wieder irgendwie im Trailer gegangen. Tatsächlich, ich mag die Filmreihe ja auch ganz gern und Jetzt fangen wir hier an, darüber zu reden, aber du wolltest ja was, dass wir uns gegenseitig bashen, ne? Also, Felix, Final Destination.
Ich schaue für dir gerade ein bisschen.
Nee, ich merke schon. Ja. Nee, also ich finde halt,
ich kann es auch das, so machen, ihr lobt euch, wer am meisten gekriegt hat.
Ja. Genau. Das registriert also ich hoffentlich halt, nee, was auch ich, der Juror. Okay,
nochmal auf die Fake News zum Beispiel auch einzugehen. Das ist auch ein ganz zentrales Element von The Hunger Games, sind diese Fake News. Diese ganze Publicity, die Medien, die halt was total Falsches vorspielen. Und zwar diese Hunger Games einfach als das Jahresevent dem Kapitol verkaufen wollen. Genau, so, und jetzt hast du halt den Kiefer, sag ich schon, Donald Sutherland, der quasi das Ganze irgendwie, der halt immer so in seinem Zimmerchen gezeigt wird und der soll dann so die große Bedrohung darstellen, aber der vertritt halt überhaupt nichts von dem, was halt das Konstrukt um ihn herum ergeben hat. Jetzt stellst du dir den Donald Trump da drin vor, und ich heiße noch wirklich bei Donald, das habe ich jetzt erst verstanden. Aber das ist voll witzig.
Man gibt sich selbst Punkte.
Ja, ein Punkt für mich. Und dann hast du jetzt, hast du so einen Typen, der halt, keine Ahnung, der super unberechenbar ist, irgendwie Kalkül, ein Kapitalist noch und nöcher, ein Sexist, ein Rassist, und das würde einfach so gut passen, das würde dem Ganzen noch mehr Futter geben und Katniss tatsächlich auch nochmal als Einzelperson, nicht nur quasi das System, sondern auch einfach quasi die Antagonistenrolle nochmal viel stärker machen. Und ja, ich würde so gerne sehen, wie die den Fall in die Fresse.
Ich glaube, das würden wir gerne alle. Das können wir bei Final Destination, denn da verschlägt es Donald Trump zufällig zu einem Bogenschießwettbewerb. Und er ist das einzige Ziel, was alle haben. Das ist so ein bisschen wie Robin Hood damals, die große Legende von ihm. Und er wird halt von allen durchlöchert. Und ich glaube, das ist das, was wir gerade so ein bisschen brauchen. Wir wollen den Typen auch mal wieder leiden sehen, weil er ist zurzeit nicht antastbar. Und das ist furchtbar frustrierend. Und dieser Film, Final Destination, würde uns die Möglichkeit geben, dieses Ekel Lines sind. Das ist vielleicht auch nur kurzfristig mal so ein bisschen Balsam für unsere geschundenen Seelen, aber das müssen wir uns doch auch mal zugestehen. Wir müssen doch mal sehen, wie dieses Schwein blutet.
Aber macht es den Film besser oder macht es dein Ego besser? Macht es den Zuschauer besser fühlen?
Das hängt, glaube ich, zusammen. Wenn der Film besser ist, fühle ich mich dann auch besser.
Kurze Nachfrage, nimmst du nur Final Destination 1 oder nimmst du die ganze Reihe?
Der stirbt 37 Teile lang. Ich weiß nicht, wie lang Final Destination ist.
Zu lang?
Ja, auf jeden Fall zu lang.
Ich glaube, echt 3 bis 5 Teile oder so, oder?
Und dann noch 3D und
Und ich finde halt einfach, ja gut, du nimmst dir halt eine Filmreihe, die halt nicht, ich finde die auch nicht besonders gut. Ich habe auch nach Teil 93 aufgehört. Aber 93.
So fühlen sie sich an, ja.
Ja, und gut, ich gebe dir recht, klar, ich meine, ich würde mich natürlich zurücklehnen und mir das anschauen und mich freuen, und klar würde ich das auch gern sehen.
Klassisches Popcorn-Kino, einfach und nur ein
bisschen aber trotzdem, ich würde mich auch irgendwann langweilen oder nicht schon wieder und keine
Weiß
Ahnung.
Weiß ich eben
und
nicht. Das ist, ich glaube, es hätte Potenzial.
Ja, also...
Machst du noch ein Trinkspiel draus, jedes Mal, wenn er irgendwie...
Ja, genau, du hast ein Trinkspiel, du hast vielleicht ordentlich Memes, wie kann Trump am besten sterben? Und ganz ehrlich, brauchst du dazu Final Destination? Ich glaube nicht, ich glaube, das kann das Internet und... die guten Menschen, die es hoffentlich irgendwo draußen gibt, auch selber im Internet machen. Genau. Ja. Ich habe gar nicht so Problem, Robocop gesagt.
Kein Problem.
Ich lehne mich zurück.
Okay, also ich fand es. Also Thomas erst einmal Respekt, es hat sich keiner dafür entschieden, irgendwie die Siegfried-Legende mit Donald Trump in der Hauptrolle.
Oh, die goldenen Haare, verdammt.
Also keine Heldengeschichte mit Donald Trump, da bin ich schon mal sehr beruhigt. Nein, ich habe es mir schon gedacht, es geht darum, ihn vor allem als Bösewicht darzustellen oder als ewiges Opfer, wie bei Felix.
Schwierig.
Ja, schwierig. Schön. Oh. Bei Thomas... hat mir ein bisschen was gefehlt. Du hättest vielleicht mehr liefern müssen, wie der Kane zum Beispiel gezeichnet wäre, wo genau der Ansatz von Donald Trump wäre. Das hat Anne zum Beispiel sehr gut gemacht.
Thomas ist ja auch direkt in den Hunger Games Club übergegangen.
Hat halt die Parallele zwischen der Vorlage und der Übernahme von Donald Trump sehr gut dargestellt. Und insgesamt, ja, also hat mir leider nicht gereicht, Robocop 2. Somit bin ich wieder bei zwischen Anne und Felix.
Sag doch sowas nicht.
Naja,
Fighting Spirit, Mann.
Nun lass mich mal erstmal, gib dich nicht so schnell auf.
Nee, auf keinen Fall. Bin ja Leverkusen-Fan. keine Fußball-Fans hier, deswegen können die es.
Okay. Ja,
nee. Ich fand Annes Ansatz nicht schlecht mit der Pussy und dem Ort, den man Great Again machen kann. Ich muss aber auch sagen, Felix hat sein Torture-Porn wirklich schön geschmückt und er hat dann die Sachen aufgegriffen und er hat einfach vor allem, was ich wirklich überzeugend fand, sozusagen einfach sozusagen dieses Balsam für die Seele eines jeden, der diese Realität mitkriegt.
Stirbt hier, stirbt hier.
Ja, aber er
Aber nur ein oder
zwei. Aber bei Felix 27 Mal.
Aber ich muss mir auch auf die Argumente schauen. Mehr Felix hat besser. Es halt gesagt. Er hat gesagt, es ist Balsam für die Seele, dieses Ekel leiden zu sehen. Er hat so viele schöne Momente gezeigt, wie er leiden kann. Und damit muss diese Runde für mich an Felix gehen.
Ja, und die geht nur an Felix, damit es am Ende spannend bleibt. Weil ganz ehrlich, und das, ihr dürft mir auch gerne schreiben, die Hunger Games sind doch geil mit Präsident Trump Snow.
Schreibt
wobei,
alle.
Wobei ich jetzt...
Zu mir sagt er, ich soll mich nicht aufhängen.
Passiert. Mir das zum Beispiel zu nah an der Realität. Ich weiß nicht, ich würde sagen, ja, so ist es.
Ja, das fand ich nämlich auch gruselig, da hast du vollkommen recht.
Ein
ich fand,
Ausblick in die nahe Zukunft.
Aber, ja, aber ist das nicht gruselig, wenn du dir was ausdenkst und es ist eins zu eins gleich und dann musst du dir überlegen, was macht denn der eine Donald schlechter als der andere?
Nochmal das Doppel-Donald-Argument.
Die Donalds.
Wobei, was ich zum Beispiel...
Ich sehe die Kugel und das reicht mir, also ich bin schon wieder gedanklich raus.
Jetzt kannst du auch sagen, dass du mir eigentlich die Kugel gegeben hättest.
Wer es nicht weiß und es nicht bei Twitter zum Beispiel gesehen hat, ich habe hier eine neue Punktezähler. Ich bin nämlich bei den letzten Runden manchmal ein bisschen durcheinander gekommen, deshalb habe ich mir eine 1, 2 oder 3 Kugelpunkte-Sammlung.
Wie Donald Trumps Hände ist die auch sehr klein übrigens.
Ja,
ich dachte, genau, der könnte die sehr gut bedienen, mit beiden Händen natürlich.
Die sah auf dem Foto größer aus.
That's what she said.
Nein, aber ich fand die Idee wirklich am besten und ich mochte den ersten übrigens, den ersten Final Destination mit 15.
Ich wollte gerade sagen, da warst du wie alt? Genau.
Na toll.
Naja gut, und damit kommen wir schon zu unserer letzten Frage.
Was war das nochmal? Ah ja.
Und Romantik. Zwar,
Marie Antoinette.
Nach diesen auffühlenden Themen wie Historienfilme, die sich dem Zweiten Weltkrieg widmen oder Jedis, die sterben oder Donald Trump, der sehr viel stirbt, was manchmal traurig, aber auch manchmal lustig sein kann, wollen wir uns jetzt einem romantischen Thema widmen. Und wer es noch nicht der Lube, und wer es noch nicht wusste, diese Woche war der Valentinstag.
Ja.
Oh. Genau, und seit langem mal wieder ein Valentinstag. Oh. Und deshalb habe ich mir gedacht, möchte ich den Amor in eurer Brust ansprechen.
Oder auch der Galentine's Day. Ovaries before Broveries.
So sieht's aus. Ich weiß nicht, was du gesagt hast, aber klingt gut.
Ich hätte über die Eierstöcke gesprochen.
Ah, sehr schön. Und meine Frage war, wenn ihr euch einen Ort aus irgendeinem Film aussuchen könntet, zu dem ihr euer Valentine's Date einladen könntet, welchen würdet ihr da wählen? Und wir fangen mit unserem Romantikus Thomas an.
Wir sind nämlich jetzt bei Herzblatt übrigens.
Aha. Sie haben sich gerade zwei Wände aufgestellt.
Genau. Und Henning ist unsere Susi.
Zum Thema Herzblatt. Mein erster Name für diese Sendung war mal Nerdsblatt. Aber,
aber es ist nicht so catchy, da hast du recht.
Das ist okay, dass es das nicht geworden
ist. Das ist Pan, geworden, definitiv.
Das ist mein Fun-Fact.
Pun-Fact?
Pun-Fact, schon gut.
Genau so.
Lass Liebe sprechen.
Lass ich Liebe sprechen. Was könnte romantischer sein, als mit seinem Liebchen durch Bruchtal oder Rivendell zu spazieren? Wir haben alles. Wir haben wunderschöne grüne Wälder drumherum. Wir haben fantastisch liebreizende Elbenbauten. Wir haben Brücken. Wir haben Wasserfälle. Wir haben wahrscheinlich die ganze Luft voller süßer Düfte, Vogelgezwitscher, Natur, steter Sonnenschein. Zumindest in den Filmen war es so gezeigt. Was will man mehr?
Anne?
So, ich hab's ja schon geschrieben. Also, und ihr merkt es vielleicht auch schon, ich bin kein großer Fan vom Valentinstag. Deswegen.
Darum geht's nicht.
Doch, darum geht's für mich schon. Aber ich habe mich dann da ein bisschen drauf eingelassen und gedacht, okay, wenn ich denn die Liebe an diesem Tag feiern müsste, was würde ich machen? Ich würde mir meine allerliebsten Freunde und Freundinnen schnappen und würde sie zu einer fetten Party auf dem Raumkreuzfahrtschiff auf Flossen Paradise aus The Fifth Element einladen. Und dann würden wir ordentlich einen drauf machen. Und das wäre auf jeden Fall ziemlich geil. Ich denke auch, dass ich die Diva, fände ich auch gut, wenn die vielleicht da spielen würde. Ich habe mich übrigens nur auf den Ort bezogen in der Realität und nicht auf den Zeitpunkt des Films. Genau, können wir dann vielleicht nochmal drüber diskutieren. Aber ich glaube, das ist halt geil, weil du hast geiles Essen, du hast Party, du hast irgendwie Strand und Meer und ich finde die ganze Welt von Fifth Element eh geil. Ja.
Felix.
Also mir wird ja oft nachgesagt, dass ich kein Herz hätte, gerade von meinen lieben Kollegen bei Serienjunkies.de. Ich picke nochmal die Seite. Aber das muss ich jetzt mal so ein bisschen widerlegen, denn in meiner meinem Inneren, da schlägt ein sehr romantisches Herz. Ich bin ein verträumter Romantiker, möchte ich fast behaupten. Und für mich ist der perfekte Ort für mich und mein Date, um einen schönen romantischen Abend zu verbringen, der Weltraum. Für mich gibt es nichts Wunderbareres als der Weltraum, die ewige Weite zu zweit, in dieser Leere sein, in einer einsamen Raumstation. Ich denke so ein bisschen an Space Odyssey. von Kubrick, dieser riesige Bau, und man ist da alleine, sieht die Zerbrechlichkeit der Erde vor sich und verbringt einfach in dieser trauten Zweisamkeit ein paar wunderbare Stunden nach einem sehr sicheren Transfer auf dieser Raumstation. Keine Ahnung, vielleicht ein Schnäppchenpreis bei Jochen Schweizer sehr oder so. Und dann kann man sich da ein bisschen in den Arm legen. Es muss auch, also es kann ganz harmlos und harmonisch und traumhaft sein und sich einfach so ein bisschen wirklich diesem Gefühl hingeben, ein ganz kleiner Punkt im Universum zu sein, aber einen anderen gefunden zu haben, mit dem man dieses Gefühl teilen kann.
Ach Leute, das klingt ja alles so romantisch. Jetzt
bin außer ich meine Variante, aber es ist mir ziemlich egal. Sich zu einem saftigen Steak. Ich möchte direkt mal einsteigen. Ich habe bei euch beiden ganz schön viel Kritik. Du hast es schon gesagt. Gut, es ist alles schön und fluffig und riecht ganz gut. Größter Kritikpunkt: kein Essen. Willst du die ganze
Hallo?
Zeit? Willst du die ganze Zeit Lembasbrot essen?
Hast du die Bücher gelesen? Weißt du, wie Elben abgehen?
Denk an Creo.
Wein.
Ich möchte
fressen,
gerne ausreden.
Dauerhaft.
So, kein.
Nö. Du teilst hier aus, dann musst
essen.
Du auch anhören.
Kein
Natürlich
essen.
Essen.
Und bei
Konstant
dir sage ich auch.
Essen.
Bei dir sage ich auch. Kein Essen und creepy. Mehr möchte ich dazu
Denn
nicht
im
sagen.
Weltraum hört dich keiner schreien.
Ja, das hört man jetzt von zwei Leuten, die einfach anscheinend ihr Herz nicht weit genug öffnen können.
Hallo,
für so eine romantische
Vorstellung. Hallo, ich nehme einen ganzen Bunch an Leuten mit. Ich kann das so weit öffnen, das glaubst du
gar nicht. Gut, dass du es gerade selbst erwähnst, denn bei dir würde ich klassisch sagen, Thema verfehlt. Denn es ging halt tatsächlich um eine romantische Idee, um ein Valentinstag-Date. Wir können über dieses Konzept streiten, auf jeden Fall. Aber das, was du gemacht hast, ist halt ein Hangout von einer coolen Kulisse. Aber ich spüre da keine Romantik.
Aber warum kannst, genau, aber dann bist du doch da jetzt engständig in deiner Zweier-Sache gefangen. Warum kann man kein Date, warum kannst du nicht mit mehreren Leuten
einen romantischen... Hast du ja leider so nicht erwähnt.
Warum kannst du keine romantische Zeit auch mit mehreren Leuten? Keine Ahnung, deine besten Freundinnen, Freundinnen. Wenn, ich kann es ja durch Familie ersetzen, dann würdest du wahrscheinlich da eher drauf eingehen. Aber warum geht das nicht? Dass ich quasi mit meiner Wahlfamilie eine geile Zeit auf Lost in Paradise verbringe, irgendwie, und das ist die eine Sache, und die Gegenfrage ist, warum kann ich zu zweit mit meinem zu zweier Valentinstag keine Party feiern? Darüber können wir jetzt mal nachdenken.
Also ich bleibe dabei, dass es nicht genau das ist, was, glaube ich, hier erwartet wurde. Wir sollten ein Szenario zeichnen, das halt wirklich klassisch romantisch ist, so verwerflich ist.
Ich habe weder klassisch halt noch romantisch gelesen.
Das ist vollkommen okay. Hast es ein bisschen anders gesehen.
Romantisch solltest du schon gelesen haben.
Romantisch war, glaube ich, auch die Aufgabenstellung. Ist egal, jeder
Susi,
wie er möchte.
Susi, lies bitte nochmal die Frage vor kurz.
Wir werden das am Ende. Ihr diskutiert
das. Aber so viel dazu.
Nerdblatt.
Ganz kurz zu Thomas seinem Vorschlag. Finde ich auch malerische Kulisse ganz klar. Mein Problem ist so ein bisschen, glaube ich, die Atmosphäre, denn es sind ja alle schon ein bisschen asexuelle Elben, die da rummarschieren, und das finde ich alles so ein bisschen auch wieder bieder. Also ich komme da, glaube ich, nicht in Stimmung.
Du nicht.
Ja.
Jedem Tierchen sein Pläsierchen.
Das können wir, glaube ich, jetzt bei jedem Punkt sagen. Aber irgendwie finde ich das dann so ein bisschen, wenn mich dann irgendwie so kalte Elbenaugen anstarren, während ich mit meiner Geliebten durch den Park spaziere.
Konstant
ich zitiere, er ist in den Schatten gestürzt.
Also da habe ich so ein bisschen meine Zweifel.
Singende fröhliche Elben im Kopf.
Und die Party-Elben. Die Party-Elben vom Lab um die Ecke, ne?
Ich glaube, ich möchte ein bisschen mehr hören. Ihr habt euren Ort schon ganz gut beschrieben. Ich möchte euer Valentinstags-Szenario. Was macht ihr an diesem Ort? Was gibt dieser Ort her? Ja. Wie habt ihr euch diesen Tag mit eurer Liebsten oder eurem Liebsten oder eurer liebsten Party ausgemalt?
Also es ist natürlich bei mir... Bitte, Anne, Entschuldigung, ich bin ins Wort gefallen.
Mir ist schon okay. Aber ich fange trotzdem an. Gut, also ich stelle mir das so vor, ich habe das schon lange geplant, weil es gab ein Special-Angebot, quasi die Karten günstiger zu bekommen für diesen Valentinstag. Deswegen auch die Erklärung, dass ich die Liebe an diesem Tag feiern möchte. Genau, und ich habe mir vier ganz wunderbare Personen ausgesucht, die ich gerne mit auf diesen Trip nehmen möchte. Hab ihnen gesagt, hey, nehmt euch mal für den Tag nichts vor. Hat doch wunderbar geklappt, haben sich alle freigenommen und so. Und dann habe ich sie halt zum Frühstück mit all diesen, mit den Karten überrascht. Wir haben uns alle super gefreut, wir wollten schon immer nach Lost in Paradise. Genau, ja, und dann haben wir unsere Reise angetreten. Genau, und ja, das Szenario, wie läuft es ab? Es gibt natürlich ein Begrüßungsessen. Also ich und meine Besten, wir essen natürlich sehr gerne. Dann gibt's erstmal eine Runde am Strand von Lost in Paradise. Dann schauen wir uns ordentlich das geile Kreuzfahrtraumschiff an. weil sieht man ja nicht alle Tage, ne? Abends gibt's dann ein Konzert von der Diva, weil ich die einfach super cool finde. Und ja, das ist halt die Frage, da habe ich mich noch nicht entschieden, wie das so aussehen würde. Die romantische Variante wäre wahrscheinlich, dass wir dann nochmal schön zu Abend essen würden und dann was trinken gehen würden, vielleicht ein bisschen tanzen und dann irgendwann den Sonnenaufgang von Flossen Paradise sehen und dann nochmal schwimmen gehen. So, Action wäre natürlich auch geil, deswegen überlege ich ja tatsächlich, ob es nicht auch cool wäre, wenn es da so ein bisschen Fifth Element mäßig
so wie dann ein paar Steine aus der Dame rausprügeln.
Das fand ich schon krass so. Also das hat mich wirklich, diese Steinpool-Szene, das werde ich mich immer dran erinnern.
Das ist ein ziemlich krasser Break in dem Film, auf alle Fälle.
Geiler Film.
So, alles wirklich, so muss ich auch bunt sagen. Und schön und
ja. Aber ich möchte mehr von euren romantischen Tagen.
Ich Spaß. Ja, ich hätte am liebsten natürlich als letztes was jetzt noch gesagt dazu, aber gut, dann werde ich halt mein Szenario ganz kurz nochmal, nein, ist in Ordnung, ist gut. Hier euch näher bringen. Es ist natürlich kein Blind Date, weil die sagt, das ist meine Geliebte, meine Freundin, die ich schon seit Ewigkeiten habe, die ich überraschen möchte mit einer großen Geste. Ja, sie wird mit einem herzförmigen Shuttle in den Orbit katapultiert, alles super safe, es kann nichts passieren. Sie dockt einen fast schon sexuellen Akt an, der Raumstation an. Und da erwarte ich sie. Wir sehen Rosenblätter auf dem Boden. Mit ihr gleite ich dann förmlich durch die Raumstation zu einem Ort, wo halt wirklich die Schwerkraft aktiviert ist, dass wir uns so hinsetzen können. Ein schönes Candlelight-Dinner. Wir sehen draußen die jetzt Erde. Essen, ne? Ja, wirklich. Erstmal ganz entspannt. Weinchen, alles, was wir wollen. Dann sehen wir draußen die Erde vorbeiziehen. Es ist wirklich ein erhabener Moment. Ein Moment, nur mit uns beiden, ganz allein, sie und ich, wir einfach, und wir nehmen das auf, und was dann passiert, das wissen nur die Sterne.
Sex!
Ich denke gerade an romantisch Wein aus der Plastikpackung zuzeln im Weltall. Geil. Gut. Oh,
bleeding Anne heart. Anne hat gerade ein weinendes Herz gemalt.
Es tropft, das Wein.
Sehr schön.
Es tropft vor Schrott. Es tropft.
Ah, okay. Oh, da bin ich ja.
Korrektur, es tropft.
Es tropft mit Schnott. Thomas, ja, Bieder, durchaus. Wir sind beim Valentinstag. Gibt's was, ne? Biedereres. Anfangen tun wir natürlich mit einer wunderbaren Kanufahrt auf einem Fluss. Wir sind bei Bieder.
Kannst das auch im Spreewald machen.
Ne? Ich gehe gern Kanufahren.
Das ist richtig.
Kanufahren ist eines meiner größten Sommerhobbys.
Sau gut. Danach dann ein wunderbares Picknick irgendwo in einer wunderschönen, von Elben gepflegten Weide irgendwo. Genau so. Ja, Weiden brauchen Pflege. Geht danach über zu einem ewigen Waldspaziergang, wirklich lange, lange. Ich als Gartenbauer stehe auf Wald, muss ich so sagen. Das ist einfach so. Ich kann mich auch stundenlang im Wald beschäftigen, mit Pflanzen gucken, Tiere gucken, die Dame, die man mitgenommen hat, gucken. Endet dann in Elbenparty mit Wein und Fressen und Singen. Ja, das gehört dazu. Für mich bei Tolkien gehört diese Party-Elben-Sache dazu. Das hat auch nichts mit LARP zu tun. Ja, und dann Sonnenuntergang gucken auf irgendeiner Brücke. Schön den Sonnenuntergang. Und dann ist der Tag auch vorbei.
Oh Gott, ich bin die Einzige, die den Sonnenaufgang auch mit anguckt.
So, ja, also Felix
uncomfortable.
Felix hat etwas gesagt, und dem muss ich, glaube ich, zustimmen. Und das hieß Thema verfehlt. Es tut mir leid, Anne. Hätte ich gefragt, was ist die coolste Party, wäre ich sofort dabei. Ich würde mit dir da
hinfliegen. Ich auch übrigens.
Definitiv, keine Diskussion.
Das Biber-Konzert, das Saufen, der Strand.
Ihr Hammer. Seht, ich bin kreativ, aber hab das nicht so mit den Punkten.
Aber hättest du doch irgendwas mit einer deiner Freundinnen, hättest du irgendwas angefangen, hättest du mich noch gekriegt, glaube ich. Oder mit beiden. Oder ich habe ja gar nicht gesagt, dass es nur ein Partner sein muss. Ja,
ja eben, aber ich habe auch nichts geschrieben. Ich habe nur meinen Liebsten geschrieben. Weißt du nicht, was
ja, aber so, damit war ich zwischen Felix und Thomas, die beide etwas genommen haben, was sehr innig ist.
Und sehr langweilig.
Und
Valentinstag.
Und auch etwas kitschig. Da brauchen wir nicht drüber streiten, waren beide. Okay. Bei Felix hatte ich erst den Zweifel, stell dir vor, es ist das erste Date und du bist auf diesem engen Raum zusammengefährt.
Nee, das würde ich auch nicht. Ich habe die Passengers gesehen.
Creepy.
Und deshalb war ich froh, dass er das am Ende noch umgedeichselt oder vielleicht war es auch
sein langer Plan. Die Intention war von Anfang an da, ich habe es beim ersten Mal nicht wirklich gesagt.
Genau, dass es eine lange Liebe war und dieses Szenario ihn sozusagen eine Innigkeit versehrt, die schon da ist und verstärkt. Bruchteil ist natürlich auch spitze. Es ist also, wenn man sich irgendeinen malerischen Ort vorstellen kann, der Natur hergibt und so weiter, ist es irgendwie schon ein Bruchteil aus der Herr der Ringe. Die kalten Elbenaugen, die so asexuell von der Mauer so runterschauen, ja, ist ein bisschen komisch. Ich bin wirklich hin und her zwischen Felix und Thomas und deshalb würde ich es gerne, wie neulich schon mal machen, und Anne fragen, was du sagen würdest.
Oh, schwierig, schwierig. Das muss ich natürlich ganz fair sein. Ich habe mich gerade schon so ein bisschen Rage als Verliererin hier getüttelt, aber jetzt natürlich ja auch ein bisschen in der Macht, ob wir noch so eine Pattsituation haben.
Auf,
ne?
Den Argumenten basieren.
Ich versuche wirklich fair zu sein. Aber gut.
Denk an das tropfende Herz.
Ganz ehrlich, aber ihr habt halt beide mir 1:1 das gleiche Date beschrieben, nur halt in einem anderen Setting. Mhm. Und dann gebe ich Felix den Punkt, weil mir das Setting besser gefällt.
Okay, damit war es jetzt nicht so richtig auf Argumenten basierend. Ich bin gleich wieder alleinstehend, ja.
Ach so, Entschuldigung, die Argumentsache, das habe ich ganz vergessen. Argumente. Jetzt gerade.
Ja, also ich würde jetzt okay, gut. Dass Punkte irgendwie sind.
Nein, aber das habe ich auch nicht jetzt, das ist ja...
Das wäre ja extrem, das wär gegen sie.
Das wäre ist ja gegen mich gerade, ne? Wenn ich eben...
Ach so, stimmt sogar. Ja, ja.
Also Anne spricht gerade von Herzen.
Nee, also ich meine es jetzt schon auch ernst, ich kann es auch noch ein bisschen ausschmücken.
Okay. Nee, ist okay.
Argumente, ein gutes Fall. Warum ist der Ort geil? Gut, Felix hat mir... plausibel argumentiert, dass er mit seiner sehr langen Freundin, die er schon lange hatte, einfach die Zweisamkeit und das, was man gemeinsam hat, quasi verleben möchte. Es zählt nichts anderes, man lässt die Welt hinter sich, man blickt auf sie herab und ist zu zweit einfach zusammen an einem wunderschönen Ort. Also ich finde ihn wunderschön, weil Weltraum ist geil. genau, und hat halt irgendwie quasi diese Intimität, die Felix, glaube ich, auch rüberbringen wollte in seiner langjährigen Beziehung und genau dann an diesem Ort beschrieben. Finde ich besser argumentiert als... Also bei dir habe ich vielleicht auch gar nicht so die Beziehung gesehen, Thomas, sondern eher so, ja, du magst Wald und so, verstehe ich auch, weil du führst dann deine Liebste dahin aus und aber einfach mit den ganzen Elben und klar, da gibt's gutes Lembas-Essen, vielleicht gibt's auch anderes Essen, können wir später drüber reden. genau, aber
sag doch noch ein paar Mal Lembas-Brot, bitte.
Ja. Wahrscheinlich heißt es gar nicht so Lembras oder so und dann könnt ihr alle
sprechen. Ich glaube, es heißt Lembas, oder?
Ich glaube auch. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ich glaube, ich habe Punkt.
Ja, ich glaube, ein bisschen gehst du, doch, ich glaube, in die Richtung tendiere ich auch, weil das Ding war, dass die Kritik an Felix war zu sagen, dass es ein bisschen creepy ist. Felix hat die aber sozusagen aufheben können, indem er klargestellt hat, es ist eine langjährige Beziehung. Die Kritik an den asexuellen, kalten Elbenaugen hingegen ist so ein bisschen stehen geblieben.
Hallo.
Und ich glaube...
Nein.
Ich glaube, es ist wirklich Kopf an Kopf. Also es ist jetzt nicht, dass hier jetzt eine Antwort schlechter ist als die andere. Ich muss es auf irgendwas festnageln und ich glaube, das war's. Außerdem, Thomas, du bist eh schon in den Finale gerunden.
Das grundsätzlich
darf ich eigentlich ein Abschiedswort als jetzt neues Jurymitglied und Verliererin sagen?
Gleich. Deshalb geht erstmal der Punkt an Felix. Ja?
Dankeschön.
Damit sind Felix und Thomas in den Blitzfragerunden. Und Anne, ich würde mich sehr freuen, wenn du mir, wie gerade eben, als Nebenjurorin...
Ja, aber wenn man mich da mal zuhört, merkt man, die Alte hat doch Ahnung von dem, was sie sagt, ne?
Genau das ist der Punkt, ja.
Ich möchte aber noch ganz kurz was sagen. Also, ich bin natürlich super traurig, dass ich nicht weiter dabei bin. Aber was lerne ich daraus? Ich muss mich entscheiden zwischen Kreativität und Unangepasstheit oder Punkten. Und wenn ich nochmal wiederkomme, Henning, dann gehe ich auf die Punkte.
Okay.
Genau.
Das ist okay.
Ja. Und eine Sache noch, weil du vorhin gesagt hast, auch kein Lab. Ich habe früher übrigens selbst gelabt. Neuer Fun Fact.
Anne ist
die Fun finde ich sehr mutig, sowas zuzugeben. Okay. Geil.
Bitte verprügelt mich nicht da draußen.
Felix ist gerade auf einer kleinen Pause.
Das hätte ich jetzt überspielt, komplett. Ja. Ich hätte nämlich erzählt, wen ich dargestellt hätte. Ich war nämlich Rosi, die Barfrau.
Sehr gut.
Ja, wir gehen gleich in die Blitzfragerunden. Nochmal für die Zuhörer und auch für euch, die das noch nicht kennen. In den Blitzfragerunden ist es so, die zwei Kandidaten, Felix und Thomas, übrigens der Punktestand ist 2 Punkte für Felix, 2 Punkte für Thomas und 1 Punkt für Anne. Also nochmal, wir kommen jetzt in die Blitzfragerunden. In den Blitzfragerunden ist es so, dass die Kandidaten die Fragen, die ich jetzt stellen werde, noch nicht kennen. Sie konnten sich nicht vorbereiten, sie müssen ad hoc aus dem Stegreif ihre Antworten ins Mikrofon posaunen.
Aufregend!
Derjenige, der seine Antwort als erstes sagt, darf auch die Runde anfangen und hat 20 Sekunden Zeit, seine Antwort zu untermauern. Darauf folgt der andere Kandidat, der auch 20 Sekunden hat. Und dann kommt eine zweite Runde, in der jeder nur 10 Sekunden zur Verfügung hat. Und indem ich diese Regeln etwas länger und deutlicher erklärt habe, konnten wir auch Felix subtile Pause leicht überspielen.
Müssen wir kurz die Nase pudern.
Sind jetzt bei den Blitzfragen.
Gedopt.
So, ich fange die Blitzfragerunden immer sehr gerne mit einer Frage an, wo man sich zwischen zwei Filmen entscheiden müsste. Mhm. So, Felix und Thomas, jetzt stellt euch mal vor, ihr schlendert so durch die DVD-Abteilung eines von euch favorisierten DVD-Ladens.
Und die gibt's noch, ja?
Ja, ich glaube, sowas gibt's noch. Verrückt. Und ihr seht da zwei Filme und das sind die letzten beiden und ihr müsst euch entscheiden. Star Wars 1 oder Star Wars 2?
Star Wars 2.
Ja, nehm ich. Ja.
Empire, okay. Immer Empire. Okay.
Ich rede von Star Wars 2, nicht von Star Wars 5.
Episode, du meinst 1 Episode?
Ja, Episode 2.
Dann sag
2.
doch bitte
Episode. Also ich nehme Episode 1, wirklich.
Okay.
Im wahrsten Sinne, also.
Um Gottes Willen. Also, es ist die Wahl zwischen Pest und Cholera. Ich nehme dann wohl Episode 2.
Okay, damit fängt Felix an mit Episode 1.
Wie viele Sekunden habe ich nochmal? 20.
Du hast 20 Sekunden. Wenn du anfängst zu reden, geht's los. Du kannst ja alle Zeit.
Warte, ich überlege noch kurz. Okay. Ich glaube, wir müssen nicht darüber reden, dass Episode 1 der schlechteste Star Wars-Film ist, der existiert. Ich würde mir drei gute Kumpel schnappen, ein paar Sixer Bier, Chips und dann hauen wir uns das Ding rein und wir lachen über alles, was da passiert. Es ist so schlecht und es ist einfach so ein bisschen einfach nur Guilty Pleasure gucken.
Okay. Dann ist Thomas dran.
Ich würde Episode 2 als Vorbereitung nehmen, um mir danach nochmal das fantastische Plinkett-Review dazu anzutun. Wo ich tausendmal mehr Spaß hätte als in Episode 2. Aber ich muss mich ja vorbereiten, damit ich nochmal weiß, wie schlimm dieser Film wirklich war.
Okay, dann kommen wir zu einer zweiten Runde. Felix, du hast 10 Sekunden.
Ja, du hast dieses Blinkit-Review erwähnt. Das kenne ich leider gar nicht. Und ich glaube, das geht vielen Leuten so. Deswegen haben wir nicht wirklich einen Bezug, warum du jetzt unbedingt Episode 2 gucken solltest. Also was auch immer du dich da, was du dich doch mal vorbereiten möchtest.
Okay. Und Thomas?
Ich möchte die Plinkett-Reviews hiermit empfehlen, kann ich wirklich nur. Auch zu Episode 1 gibt's das. Episode 2 ist dennoch der düsterere und actionbehaftetere Film von den beiden und ich habe keine kleinen Kinder.
Vergesst die Klingel zu drücken, 10 Sekunden drauf.
Puh, okay. Ja, fest, er hat keine aber kleinen Kinder.
Ganz kurz, darf ich als neues Jury-Mitglied eine Frage stellen? Ging es darum, welcher Film besser oder welcher schlechter ist?
Welchen man sich kaufen würde. Du stehst in dem Regal, musst dir einen von beiden kaufen.
Du musst, das ist das Problem.
Ja, ich war aufgeregt, weil die beiden natürlich schlecht sind. Und ich sofort erkannt habe, dass es um 1 und 2 und nicht um 4 und 5 geht.
Ich glaube, Felix hat eine Frage gestellt, die auch ich mir gestellt habe. Ich kenne die Plinkett-Reviews nicht.
Wirklich nicht?
Und ich fand meine Güte. Felix' Argumentation, zumindest diesen Film zu nehmen und das zu dem größten Trash-Fun des Abends zu machen, glaube ich, klang für mich auch unterhaltsamer als 2 Stunden Episode 2 zu gucken, nur um dieses Review dann zu gucken.
Und deshalb, was übrigens auch nochmal knapp 2 Stunden lang ist. Aber also wunderbar satirisch das Ding zerfetzt. Ja. Das ist fantastisch.
Anne, würdest du mit mir d'accord gehen?
Ich gehe d'accord.
Gut.
Damit mit den Argumenten und mit Felix' Meinung. Denn Episode 2 ist viel schlimmer als Episode 1.
Du musst aber die Wahl zwischen Pest und Cholera
haben. Ja, das ist halt. Damit geht der erste Punkt der Blitzfahrrunden an den Felix. Deswegen
wollte ich auch unbedingt anfangen, weil sonst sagst du noch, dass du so einen Trash-Abend machst. Ich bin das der Wäsche.
Damit steht es 3 Punkte für Felix und 2 Punkte für Thomas.
Und immer noch 1 Punkt für Anne?
Richtig, ich habe einen
Sagen wir den jetzt jedes Mal?
Ich glaube, das wurde hiermit gefordert.
Ich verstehe, ich meine sowas durchgängig.
Sehr gut.
Ich beherrsche mich.
Alles gut.
Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Eine der großen Film-News der letzten Woche war ein Comeback eines Schauspielers, den wir schon seit, glaube ich, 10 Jahren oder knapp 10 Jahren nicht mehr gesehen haben. Jack Nicholson würde für die amerikanische Adaption von Tony Erdmann in die Rolle des Tony Erdmann schlüpfen. Deshalb ist meine Frage an euch: Welche ist die beste Filmrolle von Jack Nicholson?
Einer flog übers Kuckucksnest.
Kuckucksnest?
Und Something's Gotta Give. Wie hieß der auf Deutsch?
Ist das besser?
Besser geht's nicht?
Besser geht's nicht. Okay. Und dann fängt Felix an.
Warte. Einer flog übers Kuckucksnest ist nicht nur eine hervorragende Filmadaption von einem Buch, es zeigt auch einen Jack Nicholson von einer sehr vielseitigen Seite. Er ist da so ein Krawallbruder, der sich in dieser Institution irgendwie durchsetzen muss und er ist so erfinderisch, aber wird immer wieder gebremst und letztendlich hat das alles ein sehr dramatisches Ende, aber er zeigt jetzt seine ganzen Facetten und das finde ich so bemerkenswert.
Thomas?
Besser geht's nicht, war der deutsche Titel, korrekt?
Ja.
Ein wunderbar gealterter Jack Nicholson, der immer noch die schauspielerische Leistung bringt, die er früher gebracht hat, aber gereift ist wie ein guter Wein, in einem Film, aus dem er sonst, in dem er aus einer schlechten Cast gut heraussticht, meiner Meinung nach.
Okay. Felix, 10 Sekunden.
Ja, Thomas hat es gerade schon erwähnt, schlechter Cast. Du hast halt nur Jack Nicholson, ansonsten ist der Film nicht besonders gut. Der Cast zieht auch dementsprechend Jack Nicholson ein bisschen runter und er kann nicht so aufblühen wie in anderen Filmen.
Und Thomas, 10 Sekunden.
Ja, gut. Kann ich nichts zu sagen. Hat er recht. Habe ich selbst gesagt. Nee, ist so.
Ja, alles klar.
Es ist schwer.
Das setzt man eine weiße Farbe und damit geht die Runde an Felix. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich, findet ihr den Cast wirklich schlecht? Ich finde Helen Hunt. Ja.
Ist es Helen Hunt?
Es ist ein relativ schwacher Cast. Das ist, Cast. Das ist es halt.
Nee.
Ich fand den eigentlich ziemlich gut.
Ich kann mich nicht an den Film erinnern, aber er hat schlechter Cast gesagt. Ja, deswegen habe ich das einfach aufgegriffen und dann einfach so ein bisschen.
Du kennst ihn doch wohl, diese
Filme. Ja, doch, ich habe den gesehen, aber das ist Ewigkeiten her.
Ist ein guter Jack Nicholson, ist aber kein guter Film. Das ist das Problem.
Das könnte das Problem sein.
Okay, damit steht es 4 Punkte für Felix, 2 Punkte für Thomas und
ein Ehrenpunkt für Anne.
Thomas, du musst jetzt aufholen. Wenn du die Runde nicht gewinnst, dann geht
Felix Gott.
In die Siegesrichtung.
Oh Gott, und das gegen professionellen Filmmenschen.
Aber vielleicht geht's
Nein.
Ach, wie lieb ihr euch habt. Aber die Frage könnte, wer auch immer sie besser beantworten kann, aber vielleicht spielt sie dir ja zu, denn es ist eine Frage, die sich einem Film widmet, den du schon erwähnt hast. Und zwar möchte ich von euch wissen, wer ist der beste Gefährte aus der Herr der Ringe?
Sam. Sam weiß.
Felix sagt Sam.
What the fuck?
Gandalf.
Ich glaube, Gandalf gilt, ne?
Ja, klar, das ist ein Gefährte.
9 Gefährten und keine Gefährtin. Um mal hier meine Fahne hochzuhalten.
Okay, damit
Legolas.
Der Flicke Felix mit seinen 20 Sekunden anfangen.
Ich weiß gar nicht, was gegen Samwise spricht. Der ist die treueste Seele, die man sich vorstellen kann. Ein wahrer, echter, richtig guter Freund. Eigentlich der Held der Geschichte im Endeffekt. Frodo, der Jammerlapp, am Ende nur noch am Rumheulen. Ohne Sam wäre der niemals zu diesem Schicksalsberg gekommen. Sam ist der beste Gefährte. Der zieht bis zum Ende durch, obwohl er halt nur ein kleiner Hobbit ist. Fantastische Geschichte. Nur für Sam.
Sehr gut. Nur für Sam. Thomas.
Globale Auswirkungen sind von Gandalf aber erheblich wichtiger. Der hat in der ganzen Mittelerde-Sache überall die Finger drin. Wenn wir uns vorstellen, diese Geschichte würde ohne Sam ablaufen, würde der Ring trotzdem irgendwo ankommen. Ohne Gandalf wäre das alles nicht in die Gänge gegangen.
Okay. Und dann hat Felix nochmal 10 Sekunden.
Ich glaube, wir überschätzen ein bisschen Gandalf, der zwischendurch einfach mal abhaut und den ganzen Kram halt auch Sam unter anderem überlässt. Und der nimmt diese Verantwortung auch an und zieht es durch bis zum bitteren Ende, ohne die Hilfe von irgendeinem magischen Zauberer.
Und Thomas?
Ohne Gandalf, keine Deus Ex Machina, kein gutes Ende für diesen Film. Da kann Sam sich noch so Mühe geben.
Okay.
Fand ich jetzt auch schwer.
Ich bin da bei Felix, und zwar aus dem Grund,
berufliche Befangenheit
zum einen, weil ich ansonsten auf der Arbeit gemobbt werde. Von Felix. Nee, jetzt mal ganz ernsthaft. Gut, hätten wir keinen Gandalf, wäre es wahrscheinlich passiert, dass Frodo und Sam gestorben wären, aber der Ring wäre kaputt gegangen. Das heißt, im Endeffekt wahrscheinlich tragischeres Ende, aber wir hätten uns auch noch nicht eine halbe Stunde Ende im Film anschauen müssen. Nee, aber nichtsdestotrotz, es hätte geklappt. So, hätten wir keinen Sam, aber einen Gandalf, wäre halt der lustige Frodo mit dem Ring davon spaziert und Sauron hätte ihn gekriegt. Hätten wir keinen Sam, aber Gandalf. So würde ich das jetzt sehen.
Ja gut, es wurde aber nicht alles, glaube ich, gesagt, was du gerade ausgelegt hast.
Die Argumente.
Ja, ich beziehe es ja immer auf die Argumente.
Argumentiert immer so noch mal so ein bisschen mit, was ich immer ganz schön finde eigentlich.
Nein, das tut mir leid, aber ich glaube, das ist, weil ich so gern mitrede. Und die Argumente, ich mache gleich noch auf die Argumente.
Aber ich muss mich ja immer genau darauf konzentrieren, was gesagt wurde.
Irgendwie so ein enges Korsett und so, das ist schwierig für mich. Es tut mir leid. Ich übe das
Freigeist.
Wirklich. Für mich erstmal, ich muss widersprechen.
Ja, aber nichtsdestotrotz.
Wir nörden später noch ab, Thomas.
Gehe in eine ähnliche Richtung, aber aus anderen Punkten. Und zwar, weil argumentativ hat Felix Gandalf mehr in die Mangel genommen als Thomas Sam. Thomas hat zwar gesagt, ja, ohne Sam wäre Frodo auch dahin gekommen. Das war's aber schon. Sonst hat er sich zu sehr, finde ich, darauf konzentriert, Gandalf zu betonen. Und leider hättest du Sam ein bisschen härter rannehmen müssen. Was Felix dagegen gemacht hat, er hat halt gesagt, Gandalf haut zwischendurch ab. Das macht er zum Beispiel am Anfang, bis sie nach Bruchtal kommen. Ist Gandalf nicht zu sehen, da hat Sam schon diese, nimmt schon so ein bisschen
Kartoffeln
in die Hand. Und am Ende wäre Frodo nicht ohne Sam dahin gekommen. Mag es so sein oder nicht? Für mich zählen die Argumente, es können nur die Argumente zählen und einfach weil Felix dich härter angegangen hat als du ihn, muss ich diesen Punkt Felix geben. Und damit ist Felix der Gewinner der Cinematic Smash Brothers Ausgabe Nummer 3.
Slow clap.
Danke, Dankeschön. Vielen Dank.
Ja.
Befangenheit aus Berufsgründen.
Ich würde behaupten, es ist das Comeback des Jahres.
Stimmt, du.
Und wir haben gerade mal Februar.
Also ich möchte dazu auch sagen, wenn es nicht ich sein konnte, dann sollte es ich sein. Ja, jetzt hast du nämlich die Pointe nicht gehört. Ja. Nein, Schmarrn. Ich finde es schade, dass ich verloren habe, aber ich werde nochmal mir die Regeln noch besser durchlesen und auch das nächste Mal nochmal besser die Regeln durchlesen. Ja, aber somit wisst ihr auch, wie ich zusammen und Gandalf stehe.
Aber
schön.
Es waren sehr enge Runden. Ich finde, also so als Beobachter von außen, da war es immer knapp.
Ja.
Also das so Messerschneide.
Ich fand es auch knapp. Ich musste es wirklich dann auf einen Punkt reduzieren, weil ich fand, beide Charaktere waren welche, wo man sagen kann, die sind existenziell. Die sind essentiell.
Kann ich jetzt noch mal?
Ja klar, sag.
Ohne Gandalf wäre der Ring einfach irgendwo im Erbe von Frodo gelandet und hätte da irgendwo verloren.
Ich glaube,
da
das ändert
nichts passiert.
Ändert ja, halt nicht viel an diesem...
Nichts, null. Gar nichts.
Da habe ich ganz kurz nur einen Punkt. Sehe ich auch so. Ich glaube aber einfach, das ändert nicht viel an diesem einzigartigen Charakter, den halt Samwise hat. Dass er halt, auch wenn er halt nicht irgendwo einen Ring hintragen müsste, würde er alles tun für
Frodo. Ich kann den Ring nicht für dich tragen, aber ich kann dich tragen.
Ja, und das ist egal. Ob es jetzt ein Amboss ist, ein Schwert, ein Ring oder sonst sowas, das wäre Sam, glaube ich, egal, weil er halt echt so ein richtig guter Freund ist.
Wir hätten keinen Sam gebraucht ohne einen Gandalf.
Aber der wäre trotzdem als Charakter so geblieben.
Ja. Wir hätten keinen Sam gebraucht ohne Gandalf. Ja, aber
der ganze Plot geht erst in Gang, wenn
sich das Pferd hier von hinten aus? Ist es ein zweischneidiges Pferd?
Man weiß es.
Zweischneidiges Pferd?
Ich muss einfach sagen,
worauf es bei mir ankam, war, ihr habt beide einen Charakter ausgewählt, der einen essentiellen Pfeiler darstellt dafür, dass die Mission gelingt. Das fand ich bei beiden gleich stark und das habt ihr beide gleich stark argumentiert. Ich musste es darauf runterbrechen.
Wir wissen jetzt ja auch, wer gewonnen hat, deswegen müssen wir nicht weiter drüber sprechen.
Einfach sozusagen, wer es auch zum Ende hin geschafft hat und dein Argument, dass Frodo es auch ohne Sam geschafft hätte, hat Felix ausgeboxt. Die Kritik, die er an Gandalf genannt hat, du hättest einfach Sam ein bisschen härter rannehmen müssen. Das war's.
Aber wie kann ich denn?
Der liebe kleine Sam.
Bekomme ich eigentlich auch noch Tipps, wie ich das nächste Mal noch gewinneriger gewinnen kann? Nicht nur.
Ja, das machen wir aber, glaube ich, nach der Sendung. Auf jeden Fall. Gratuliere ich erstmal Felix
Dankeschön.
Zu seinem Sieg.
Toll,
und
Felix.
Thomas zu der Silbermedaille und Anne zu ihrer Bronzemedaille. Ihr seid alle Gewinner. Auf jeden Fall.
Einer mehr als die anderen.
Ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart. Ich freue mich immer, auch irgendwie neue Gesichter hier zu haben, immer neu durchzumischen. Ich bedanke mich bei meinen Hörern, die mal wieder reingelauscht haben. Wie gesagt, wenn ihr Fragen an uns habt, könnt ihr die immer gerne schicken unter dem Hashtag CSBFragen. Nehme ich die mal sehr gerne an. Hinterlasst, wenn euch das gefällt, ein paar Sterne bei iTunes oder sowas. Genau, ihr könnt mir folgen unter dem Twitter-Handle JimmyTweetBoy oder natürlich, übrigens, ich habe es jetzt geändert, es ist nicht mehr Podcast CSB, sondern jetzt Cine Smash Brothers. Ja, es ist ein neuer Twitter-Handle für alle da draußen.
Okay.
Und wo kann man euch finden?
Ich muss erstmal ganz kurz sagen, nochmal danke für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht, auch in dieser Runde hier. Mich, Felix, kann man auf Twitter unter dem Handle @JohnFerrari finden und ansonsten ein bisschen auf Serienjunkies rumsurfen auf dem YouTube-Kanal bei uns und da sieht man mich ab und zu ein paar Videos und wir machen lustige Sachen.
Thomas?
Twitter findet ihr mich unter @CEvilKohl mit einem Z am Anfang, der böse Kohl. Mir hat's auch Spaß gemacht. Danke, ich komme gerne wieder, wenn ich wiederkommen darf.
Na klar.
Ja, auch erstmal von mir danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Ich fand's auch sehr lustig und cool in der Runde. Auf Twitter könnt ihr mich finden unter dem Handle @Animation. Und ich muss mich da Felix nochmal anschließen. Checkt unseren YouTube-Kanal von Serienjunkies aus. Und ja, aber wie gesagt, Henning, tolles Ding und bitte lass mich wiederkommen.
Na klar. Gut, dann sage ich nochmal vielen Dank an meine Runde. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es wirklich sehr spannend und auch echt schwierig zum Teil. Und vielen Dank nochmal an die Zuhörer. Und dann sage ich
danke.
Adieu und auf Wiederhören.
Tschüssi, tschüss. Macht's gut.
Ciao.